Reichweite, Klicks und Fame. Die Männer, die sich das alles erarbeiten, sind Gerrit und Jens, die Könige der Podcaster. Als sie angefangen haben, waren ihre Worte, ihr wollt unsere Meinung, die könnt ihr haben. Hört nur zu, wir haben sie in den besten Podcast der Welt verpackt. Dieser Podcast heißt Scherzensangelegenheiten und er läuft irgendwo im Internet. Damit brach das große Podcast-Zeitalter an.
Sehr schön. Ich fühle mich, ich bin direkt richtig heiß. Ne? Fand ich gut.
Moin Moin und hallo an alle, die jetzt eingeschaltet haben. Wir begrüßen euch heute zu Folge 14. 14.
Folge 14. Ja, eigentlich. Folge 14. Ja, tatsächlich war auch neulich irritiert. Und um gleich etwas zeitgenössisch anzufangen, ich sage vielen Dank an alle HörerInnen, denn man merkt in den letzten Tagen, vielleicht auch quarantänebedingt, dass sich durchaus Klickzahlen technisch noch mal einiges getan hat. Wir sind hier mittlerweile bei über 200 Aufrufen. Mhm. Jetzt mittlerweile, ich habe heute mal geguckt, waren es irgendwie 235 oder so.
Krass.
Ja. Mhm. Das ist, ja. Sonst sind ja vor allem auch unsere Alligator-Folge, die aus uns nicht ganz bekannten, aber sehr erwünschten Gründen unfassbar gut geklickt wird. Aber in den letzten Tagen hatten auch die anderen nochmal so irgendwie ja. 20 Aufrufe in den letzten paar Tagen.
Ja, so schön.
Ja, das ist für uns schon
viel. Ja, macht mich auch sehr gefreut.
Ja.
Und ich hoffe, dass auch mit dieser Folge euch ein bisschen ansprechen. Und zwar, also aufmerksame Zuhörer und ja, Nerds werden schon erkannt haben, worauf ich anspielen wollte. Und zwar geht es heute um Naruto, genau. Und zwar damals als Naruto mit den Dragon Balls.
Ja, ja das ist, ich habe ein schönes Meme im Kopf, aber ich kriege es nicht mehr zusammen.
Ja.
Auf jeden Fall, es geht um One Piece. Mhm. Und für Jens in erster Linie war Dragon Ball, für mich ist in erster Linie One Piece. Ich habe One Piece sehr oft gesehen, also gerade einige Arcs, das ganze Werk habe ich nicht mehrmals gesehen, also denn die neuen Sachen sind ja noch gar nicht so lange draußen. Mhm. Jens, wann hast du zum ersten Mal One Piece gesehen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das war auch irgendwann mal durch Zufall mehr oder weniger so im Nachmittags-Anime-Block auf RTL 2 oder so.
Ich weiß noch, das war bei mir so der erste Anime, den ich kennengelernt habe nach Pokémon und Yu-Gi-Oh! Mhm. Und ich habe mich gewundert, dass die Leute selber kämpfen. Ja, weil ich das bislang, weil ich bislang aus Animes nur kannte, dass quasi Stellvertreterkämpfe ausgeführt werden. Und auch in Digimon.
Ja, bei Digimon ja genauso.
Was ich auch schon kannte zu dem Zeitpunkt, was ja auch so, oder Beyblade. Ja. Also ich kannte einige Animes, in denen die Protagonisten quasi am Rande des Kampffeldes stehen.
Ja, das ist richtig.
Und ich war sehr irritiert, dass die Leute mittendrin sind.
Ja, also ich fand's halt. Da, seh ich so die ersten paar Folgen geguckt habe, fand ich es halt ganz lustig, mal so eine japanische Interpretation von diesen Mantel- und Degen-Film zu sehen. So habe ich es halt zuerst gesehen, weil es halt der Piraten-Setting erstmal ist, was man ja so aus den anderen Animes nicht kennt.
Nee, das ist super eigen und einfach die ganze Welt von One Piece ist halt super kreativ gemacht. Einfach die Prämisse ist ja, dass die Welt zu 90% aus Wasser besteht und ansonsten aus Inseln, die durch Magnetströme auch jeweils ganz eigene Zeitzonen und ganz eigene Ökosysteme haben. Deshalb ist halt mit, dann im East Blue halt mittendrin die Windinsel mit dem Königreich drum liegt, wo halt es nur schneit. Und wenn die zwei Tage weiterfahren, kommen sie dann auf eine Insel, die halt wie die Little Garden heißt und noch quasi die Prähistorie dort vertreten ist.
Aber das ist doch schon auf der Grand Line, oder nicht?
Ja, drum, ja, du hast recht, die waren beide schon Grand Line.
Drum
auch, ne? Drum war auch Grand Line. Ja. Müsste. Ja, klar, ja. Der Chopper war nicht dabei, als die über den Rivers Mountain fahren.
Ja,
deshalb muss das bereits Grand Line gewesen sein. Da war Vivi auch schon da.
Ja.
Aber wie wäre es denn, wir chronologisch anfangen?
Ja, genau, also ich werde mich zwischendrin mal zu Wort melden, aber ich übergebe jetzt das Wort an dich.
Das ist schön, wobei man sagen muss, dass du natürlich auch One Piece gesehen hast.
Ich habe auch vieles gesehen. Ja. Ich habe es nicht gelesen, also auch wie viele andere Anime-Serien beruht es halt natürlich auf dem Manga.
Logisch, ich habe es auch gelesen.
Und da ist.
Ich lese es auch derzeit.
Auch, also es ist sogar noch einer der Mangas, die immer noch weitergeführt werden. So.
Ist halt mittlerweile auch mittlerweile der erfolgreichste Manga weltweit. Mhm. Und auch, also hat ja auch inzwischen Dragon Ball in der Länge überholt. Und ist immer weiter auf dem Weg, einer der längsten zu werden. Ich glaube, Detective Conan ist einer der längsten Animes.
Das kann sein.
Ne? Und es gibt Detective Conan ist, glaube ich, der zweitlängste und One Piece geht jetzt auch, ist auch in den Top 10 inzwischen.
Also über 900 Bände, ne? Meine ich.
Bei One Piece? Ja, One Piece geht straight auf die 1000 zu.
Ja.
Und ähnlich wie bei Herr der Ringe ist es auch bei One Piece, dass Eiichiro Oda, der ja ein absolutes Genie ist, leider sich immer sehr stark regelmäßig überarbeitet, weil ja die japanische Arbeitskultur auch einmal, also viele Leute sagen, dass die Deutschen schon sehr strebsam sind, und das stimmt auch allgemein, aber in Japan ist es ja noch mal krasser. Das ist ja vor ein paar Jahren eingeführt worden, dass die Japaner verpflichtet sind, sich gesetzlich mindestens 5 freie Tage im Jahr zu nehmen, neben der Golden Week, was eine Woche ist, wo alle Japaner komplett frei haben. Außer die bei den, also auch Bäcker und Supermärkte, das Einzige, was offen hat, sind halt Krankenhäuser. Ja, und die jetzt neben der Golden Week noch 5 weitere Tage, weil der Mann sich auch regelmäßig überarbeitet und schon mehrmals ins Krankenhaus geliefert werden musste, weil er sich eben wieder zu viel vorgenommen hatte. Da wurde mal gefragt, welche Teufelsfrucht er sich selbst geben würde, wenn er sich einen ausruhen könnte. Und er wollte die von Nico Robin nehmen, weil er sich dann mehr Arme wachsen könnte, um schneller zu zeichnen. Denn Teufelsfrüchte sind eine der Grundprämissen von One Piece. One Piece ist die Abenteuerreise von Monkey D. Ruffy, oder Monkey D. Luffy, wie er im Original heißt, dem Strohhut-Piraten, nach dem auch eben seine Strohhutbande benannt ist. Eben ein junger Mann, als er beginnt, ist er gerade 17, trägt eigentlich immer seine rote Weste, oft Oberkörper so unbedeckt, nur eben die Weste und gerne eine blaue Hose dazu und Sandalen und eben seinen Strohhut, der ihn besonders auszeichnet. Er hat eine Teufelsfrucht gegessen. Teufelsfrüchte haben ganz individuelle Kräfte, die dem Essenden vorher nicht bekannt oder der Essenden vorher nicht bekannt sind. Es gibt das Buch der Teufelsfrüchte, das haben nur ganz wenig Charaktere von denen weiß man, dass sie es gelesen haben. Darum ranken sich auch ganz viele Gerüchte, warum die einzelnen Charaktere es gelesen haben und wer das geschrieben hat. Also ich kann auch noch super viel zu Gerüchten erzählen, denn ich folge den ganzen Theoriekanälen auf YouTube. Auf jeden Fall hat Ruffy die Gum-Gum-Frucht gegessen, die ihm halt ermöglicht, seine Gliedmaßen zu dehnen, und er besteht quasi aus Gummi. Das heißt, er kann durch dumpfe Schläge quasi nicht verletzt werden, weil man könnte ihm nicht das Genick brechen. Sein Kopf klappt dann einfach nach hinten, wenn er will. Und das ist schon das Erste, was ich sehr schön finde, denn sehr viele andere so Shonen-Fighting-Animes haben dann immer nur die Grundelemente zur Kampfprämisse: Feuer, Wasser und sowas. Gut, Avatar, also ist jetzt nicht im klassischen Sinne ein Anime, weil er amerikanisch produziert ist, aber Avatar macht das zum Beispiel auch sehr gut. Also ich mag Avatar, die Legende von Aang, sehr gerne, aber da geht es halt immer um Feuer, Wasser, Erde, Luft. Und One Piece führt das Ganze mal ein bisschen weiter mit sehr kreativen Fähigkeiten. Ruffy hat die Gum-Gum-Frucht, Lysop benutzt einfach sehr kreative Waffen, wie dann die Diale, die er später auf Skype hier findet, oder Buggy hat die Tren-Tren-Frucht und kann seinen Körper beliebig aufspalten. Denn es gibt 3 Arten von Teufelsfrüchten: die Logia, die Zoan und die Paramecia-Früchte.
Ja. Ja, Zoan sind ja diese Verwandlungsfrüchte,
In
meistens in
Tiere.
Tierverwandlung, genau.
Es gibt 2 weitere Arten von Zoan: die mystischen Zoan
Und die
und die
Antiken.
antiken
Ja.
Zoan. Die Antiken haben zum Beispiel X-Drake, der sich in einen Velociraptor verwandeln kann und nicht in einen T-Rex, wie viele fälschlicherweise dachten, das ist ein Velociraptor. Und zum Beispiel der eine Kommandant von Kaido, auch genannt Jack, der kann sich in einen Mammut verwandeln.
Ja, stimmt.
Und die Mystischen haben zum Beispiel Marco, der kann sich in einen Phönix verwandeln. Oder Sengoku, der kann sich in einen Buddha
Ja,
verwandeln.
der eine Admiral, stimmt.
Ja, der ehemalige Großadmiral.
Ja, genau,
Also
der
die Reihenfolge, ne, denn
Oberboss von denen.
die Marine, die sind
Ja.
ja den Piraten gegenübergestellt, die halt unter der Fittich der Weltregierung stehen und quasi die Polizei der Welt sind, was auch einfach sehr cool umgesetzt ist mit ihren Schiffen und all dem. Und da gibt es dann halt natürlich die Mads, Großmad, dann Captain zur See, dann kommt dann kommt Konteradmiral, Flottenadmiral, dann kommt Vizeadmiral, Admiral, Großadmiral und dann jetzt ein Kommandant, nämlich Kong, der ein bisschen aussieht wie King Kong.
Ja, und dann die Logia-Früchte sind ja die elementbasierten.
Genau, die gibt es auch.
Genau, also so, ja, Feuer, Wasser, Erde.
Wasser gibt es nicht, denn
Ja,
man muss sagen, Wasser
erweitert.
wäre ein bisschen OP, also es gibt nicht klassisch Wasser, denn Teufelsfruchtnutzer haben einen Nachteil: sie können nicht mehr schwimmen, weil sie den Fluch des Meeres auf sich geladen haben. Und deshalb wäre eine Wasserlogia schon ziemlich krass.
Ja, vor allem auch ein bisschen dumm.
Ja, also die Frage wäre halt, entweder könnte, die Frage wäre, wie würde der Nutzer selbst auf Wasser reagieren?
Genau.
Oder ist das irgendwie eine andere Art von Wasser, die quasi dem Fluch des Meeres nicht unterliegt, weil sie künstlich produziert wird? Auch dazu gibt es ganz viele spannende Thesen.
Es gibt da aber, es gibt ja durchaus Logia-Früchte, womit du halt was mit Wasser machen kannst, wie jetzt die Eis- oder Gefrierfrucht oder
Ja,
so.
genau. Es gibt 11 Logia-Früchte bislang, die man kennt. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass bis auf die Finsternisfrucht, die, wie man ja auch weiß, anders funktioniert, bislang von diesen 10, die quasi immer in zwei Paaren so für mich funktionieren. Und das fand ich sehr interessant, weil ich das bislang noch nirgendwo gesehen habe. Das ist mir tatsächlich aufgefallen. Es gibt nämlich einmal die Feuerfrucht, die erst Ace und dann später Sabo hat. Es gibt und dann die Magmafrucht von Akainu, die ja, ne, beide in die Feuerhitze Richtung gehen, man versteht, denke ich. Dann gibt es die Sandfrucht von The Crocodile und die Schlammfrucht von Karibu. Das sind beides Logia-Früchte. Es gibt die Rauchfrucht von Smoker und dann die Gasfrucht von Caesar Crown. Es gibt die Lichtfrucht von Kizaru und die Blitzfrucht von Enel, die für mich auch nah beieinander liegen. Sie werden ähnlich dargestellt bei sowas und sie sind beide sehr, sehr schnell und so eine, auch so eine Naturgewalt. Und was vergesse ich gerade genau, da gibt es eben die Schneefrucht von Monet und die Eisfrucht von Kizaru. Und das ist irgendwie, die haben für mich immer im Kopf, sagen wir mal, so Grüppchen gebildet. Und deshalb warte ich immer auch noch sehr akribisch auf eine neue Logia-Frucht. Aber bislang gibt es nur diese 11, die mir bekannt sind.
Und, ja, und die Paramecia ist dann ja so alles andere.
Alles. Waffens Gum-Gum-Frucht.
Genau, dann die. Ach, da gibt es die Trenn-Trenn-Frucht
von Buggy.
dazu, war von Buggy. Aber das sind ja wirklich dann noch so. Ich finde, das sind noch so zwei von den normalen. Also da gibt es
Ja.
ja echt durchaus noch ganz abgefahrene Sachen.
So die Schuppdichtfrucht, wo sich die Nutzerin dann variieren kann, ob ihr Körper 1 Gramm oder 10.000 Kilogramm wiegt. Also die sagt die Nutzerin, weil es dann Nutzerin ist.
Die Jackenfrucht,
Die Jackenfrucht.
wo du dich in eine Jacke verwandeln kannst, die irgendjemand
Ich
anziehen
finde die
kann.
super, weil ich mir
Ja.
vorgestellt habe, es gibt nämlich immer die Fähigkeit, wenn der Nutzer stark genug ist, eine Teufelsfrucht zu erwecken. Das Erwecken ist quasi nochmal ein Riesen-Power-Up, was die Frucht nochmal sehr weiterspinnt. Ich habe mir vorgestellt, der Nutzer der Jackenfrucht könnte sich in quasi jede Art von Jacke oder auch so in so einen Königsmantel verwandeln. Das wäre doch ein richtig geiler Assassinen-Move.
Ja.
Man nimmt den Nutzer, der quasi einfach so ein Mantel ist, und häftet ihn im König um. Der König geht damit dann zum Beispiel in die Reverie. Die Reverie ist nämlich so die Königskonferenz, die alle 4 Jahre stattfindet. Der hängt dann in der Garderobe und sobald jemand zur Garderobe kommt, wird er abgemorchelt von der Jacke. Ich habe mir mal überlegt, was für ein cooler Assassine das wäre.
Ja, vor allen Dingen
Der einfach an der Garderobe wartet.
der Nutzer der Jackenfrucht kontrolliert dann ja auch den Körper von demjenigen, der die Jacke angezogen
Das ist
hat.
richtig.
Das heißt, er könnte sich auch einfach in die Jacke von der Person verwandeln und den dann irgendeine Klippe runterstürzen lassen.
Das ging auch, oder wenn auch das Erwachen so stark wäre, dass der Nutzer quasi wirklich eine Marionette ist, dann quasi als Jacke, die getragen wird, zum Beispiel wie ein König kontrollieren und der Armee Befehle geben, die der König niemals gutheißen würde.
Genau.
Also ich denke immer, dass One Piece theoretisch sehr vielen Früchten sehr viel Potenzial einräumt. Am schlechtesten kommen da oft noch die Zoan-Früchte bei weg, denn bis auf die mystischen und die antiken sind viele Tiere natürlich stark. Es ist stark, sich in einen Stier verwandeln zu können. Aber wenn der Nutzer einfach nur aus Magma besteht, ist das schwierig.
Ja.
Deshalb haben sie aus balancing Gründen nach dem Timeskip, den es gab, ja auch das Haki eingeführt. Haki quasi die Möglichkeit ist, es gibt drei Arten von Haki. Vorsehungshaki, was einfach so ein gewisses Maß in die Zukunft gucken ist, indem man eben den Move des Gegners, sag ich mal, vorahnen kann oder auch, also die Dinge können auch mal so ein bisschen personifiziert werden. Lysop aber denkt auf Resolve sein eigenes Haki, denn Lysop ist quasi der Kanonier der Crew, der die Kanonen bedient und auch selbst so eine Schleuder hat, mit der er richtig innovative Sachen schießt, was sehr cool ist. Und der bekommt dann die Fähigkeit, wirklich quasi so die ganze Flugbahn zu berechnen und durch Wände, durch die Ziele zu sehen und schießt an einer Stelle über die halbe Stadt eine Waffe, die eine Gegnerin ausnockt. Das ist sehr cool.
Oh.
Auf Dressrosa, wo damit outet er quasi Sugar. Ja, und dann gibt es genau das Hardening, also das Rüstungshaki, was einfach nur den Körper verhärtet. Und da ist es halt oft, was ich dann nicht so mag, wenn die Kämpfe daraus hinauslaufen, das ist immer die Frage, ist, wer das stärkere Hardening, also stärkere Rüstungshaki. Und das Königshaki, was jeder eine Millionste hat und was einfach nur also bislang kennt man hauptsächlich das Königshaki als. Man kann damit Mobs umhauen, also sagen wir mal 50.000 Marinesoldaten fallen einfach um. Aber es ist auch, soll auch andere Möglichkeiten bieten. Zum Beispiel hat Shanks nur durch seinen Blick einen Seekönig. Also ein Seekönig ist ein riesiges Seeungeheuer verscheucht, weil Shanks das stärkste Königshaki haben soll. Shanks ist der Mann, der Ruffy auf seine Reise quasi. Shanks war der vorherige Strohhutträger. Und der hat Ruffy, der bekam den Strohhut von Gold Roger. Gold Roger ist der Mann, dessen Zitat Jens abgewandelt vorgelesen hat, der die Piratenära einläutete. Und von dem bekam Shanks seinen Strohhut. Shanks ist jetzt einer der größten Piraten dieser Welt und gab ihn eben Ruffy auf seine Reise. Und Ruffy zieht dann mit seiner Crew los. Das heißt, sind sie zu neunt. Das sind nämlich Ruffy, Zoro, Nami, Lysop, Sanji, Chopper, Robin, Franky und Brook. Diese Crews gibt, die haben auch Verbündete, Allianzen und Jinbei gehört so halb dazu. Und die durchforsten die Welt und suchen das One Piece. Und man weiß nicht, was das One Piece ist.
Genau. Nochmal zurück zu den Teufelsfrüchten. Du sagtest ja schon, dass die die Fähigkeit rauben zu schwimmen, dass er nicht mehr schwimmen kannst. Was ich halt ganz witzig finde, ist, dass es auch noch unterschiedlich auf die Wirkung der Teufelsfrucht wirkt. Also es gibt einige Teufelsfrüchte, die unter Wasser dann auch nicht mehr funktionieren, wo die Fähigkeit halt komplett weg ist. Zum Beispiel Feuerfrucht, was auch irgendwie im Ding der Sache liegt so. Aber jetzt zum Beispiel die Gum-Gum-Frucht, die funktioniert ja unter Wasser immer noch.
Nur als Buffy viel zu schwach, um sie unter Wasser
Genau, man
einzusetzen.
sieht das hier bei Along,
Ja.
ne, so, wo er ja untergeht und dann da jemand kommt, ihm am Kopf oder nur seinen Kopf rauszieht, der Hals ganz lang wird, sodass er im Kopf wieder über Wasser ist.
Das ist, mit Along sprichst du was Spannendes an. Along ist einer der ersten richtig ernstzunehmenden Gegner und Along ist ein Fischmensch. Denn es gibt nicht nur Menschen bei One Piece. Und ich würde dich mal kurz raten lassen, das fällt mir gerade ein. Wie viele Rassen glaubst du, gibt es bei One Piece? Ich weiß die Zahl witzigerweise noch.
20, 30.
Du bist nah dran mit 20, es sind 17. Bislang sind 17 Rassen bekannt. Vor allem eben Menschen, aber auch Fischmenschen. Und die Fischmenschen bringe ich zu einem spannenden Punkt, nämlich habe ich hier mal so einen Zeitstrahl mit allen wichtigen historischen Ereignissen. Denn was Oda so wunderschön schafft, ist, dass er eine Welt schafft, die nicht leer ist. Es gibt hier in dieser Welt historische Kriege und sonst historische Ereignisse. Und die ziehen sich zum. Und den ersten, den man kennt, geht 5000 vor nicht Christus, denn also ein Messias ist in dieser Welt bislang nicht bekannt. Es wird auch nicht gesagt, ab wann Zeitpunkt 0 ist, aber man weiß, in welchem Jahr Ruffy lebt und man weiß eben, wann der Baum der Allwissenheit in Ohara gepflanzt wurde. Und das war eben 5000 vor dem Jahre 0. Und das ist eben aus dem Baum der Erkenntnis, die Ohara waren ein Volk von sehr wissenden Menschen, weshalb sie. So 20 Jahre bevor die One Piece Story spielt, von Buster Call vernichtet wurden, was einfach nur quasi ein gleichzusetzen war mit einer Art, ich möchte es jetzt nicht mit einer direkten Massenvernichtung in unserer Welt vergleichen, es nicht so nennen, wie man es vermuten könnte, aber es war schon eine Auslöschung der gesamten
Also
Zivilisation.
ist halt schon Genozid einer
Ja,
ganzen Insel. Also da
es
wird,
ist schon Genozid.
also die rein technische Funktionsweise, die Marine karrt alles an Schiffen hin, was sie irgendwie haben, umrundet die Insel und ballert drauf,
Ein
solange bis sich nichts
Admiral
mehr
und
bewegt.
fünf Vizeadmiräle und dann eben eine Riesentruppe und töten alles. Und eben nur, weil die Ohara zu viel wussten. 4000 vor Christus wurde dann der Königspalast in Arbarna gebaut. Und ich weiß nicht, ob du weißt, wo Arbarna ist.
Ist das, das ist doch hier Alabaster, oder?
Arbarna ist die Hauptstadt von
Ah ja,
Alabasta,
genau.
genau.
Ja.
Alabasta ist, ursprünglich sollte der Alabasta-Arc der letzte in One Piece sein. Sollte mit Mr. Crocodile enden. Nur hatte One Piece, also zu Crocodile ist um Folge 120 rum, hatte One Piece zu dem Zeitpunkt eine so riesige Fanbase aufgekommen, dass Oda sich dann, als es sich anbahnte, dass die Fans mehr sehen wollen, da den ganzen Rest erst ausgedacht hat.
Oh, krass, ja. Und da ging es ja eigentlich jetzt richtig los.
Ja, also das würde man
Ja.
jetzt so sagen, genau. Ursprünglich sollte Ruffys Crew zu 10 sein und da waren sie schon dann zu 6, als sie da ankamen, aber da wusste Oda schon lange, okay, hier wird es nicht enden. Weil One Piece einfach rasend schnell Fans gebaut hat. Ich liebe den Anime halt und also ich kenne halt vorwiegend den Anime, auch wenn ich jetzt inzwischen den Manga lese so sehr dafür, dass er ist super witzig, super verspielt und wie ich gerade schon sagte, die Welt ist super toll. Es gibt so viele historische Ereignisse, die Welt einfach für mich füllen. Denn 306 wurde dann ein besonderer Tempel gebaut, wo später das Poneglyph versteckt wurde. Die Poneglyphen sind in der Schrift, die eigentlich nur die Ohara kannten, weshalb nur noch Nico Robin aus der Crew von Ruffy, die eben die
Die,
einzige Überlebende
genau,
war.
auch noch die letzte der O'Hara ist.
Das war auch so schön, denn es kam später raus, Nico Robins Kopfgeld war bei 80.000 Barry, als sie 7 Jahre alt war. Was, wenn man heute zurückguckt, einfach viel zu wenig ist.
Ja.
Wenn man bedenkt, dass andere Leute, die einfach nur böse Piraten sind, irgendwie manchmal 300.000 haben und sie halt einfach quasi mit ihrer Fähigkeit Unikate ist. Aber auf jeden Fall war da schon ihr Kopfgeld bei 80.000, einfach nur weil sie diese Schrift lesen konnte, mit der man die Poneglyphe entschlüsseln kann. Und auf den Poneglyphen sind einerseits sogenannte antike Waffen verschlüsselt und andererseits auch ein Geheimnis, was Gold Roger dort geschrieben hat. Nico Robin selbst ist Archäologin. Und ihr Ziel ist es, dazu kommt, werde ich auch in diesem Zeitschrank gleich kommen, das verlorene Jahrhundert zu entschlüsseln, denn das 7. Jahrhundert der One-Piece-Welt ist historisch nicht überliefert.
Genau, es gibt ein paar besondere Pornoglyphen oder Pornoglyphen so.
Die
Und
Rio-Ponyglyphe.
nee, das ist die Geschichte.
Ich
Also,
dachte, die meinst du.
nee, also wenn du das, wenn du diese Pornoglyphen zusammen hast, dann hast du das Rio-Pornoglyph. Und
Genau.
das ist halt, Rio-Pornoglyph ist halt die Geschichte um das
Ja,
verlorene
und
Jahrhundert.
weißt du, wie viele es sind?
Vier.
Richtig. Genau, vier. Und mit, also vier, mit den vier soll man, also nee, genau, vier sind es, mit denen man die letzte Insel
Ja.
finden soll, auf der das One Piece versteckt ist, die entweder Unicorn oder auch Raftel heißt. Und es gibt da auch super coole Thesen. Bei eins ist nämlich verschollen, dass eine These ist, dass die quasi wirklich so eine Art geografische Karte sind und dass die Regierung eins hat. So nach dem Motto, ohne die Regierung kommt man da nicht dran. Aber das ist man natürlich, um eine Koordinate zu bestimmen, es reicht drei von vier zu haben. Und das wäre super cool, wenn die Regierung so ausgetrickst worden wäre, weil sie glaubt, dass sie einen Schlüssel hat, der aber obsolet ist. Es geht dann in meinem Zeitschrift weiter. Im Jahre 402 steht die Stadt Chandora in voller Blüte. Und Chandora ist auch einer meiner Lieblings-Arcs,
Skype hier, ne?
Skypia. Chandora ist die goldene Stadt, die damals aber noch nicht in Skypia lag, sondern einfach auf der Grand Line. Ja, genau, es war schon Grand Line. Und von dem Entdecker Maru Nolan gefunden wurde. Er lebte halt so ein indigener Indianerstamm, der von dem Baumfieber befallen war. Das Ding ist, dass das Baumfieber kurz zuvor in Livenel, seinem Heimatort, 30 Jahre zuvor auch gewütet hat und 10.000 Menschen da gestorben sind. Deshalb hatten die ein Heilmittel. Und er hat dann denen das Heilmittel gebracht und Chandora gerettet. Diese Stadt war halt überfüllt mit Gold und die wollten halt ihnen gerne Gold im Austausch geben. Deshalb er war dann mit einem sehr kleinen Team, machte eine zweite Expedition. Aber Chandora lebt in einer Region voller sogenannten Knock-Up-Streams. Und deshalb wurde der ganze goldene Teil der Stadt von einem riesigen Geysir einfach in den Himmel geschleudert. Denn in der One Piece Welt gibt es nicht nur die Welt, sondern 5000 Meter über Meeresspiegel und unter Meeresspiegel gibt es jemals Orte. Und über sind es eben die Himmelsinseln, besonders Skypiea. Und als Baron Nolan wiederkam, war Chandora im Himmel. Und er wurde als Lügner hingerichtet. Und noch 400 Jahre später galt seine Familie einfach nur als eine Familie von Lügnern.
Ja, Nolan der Lügner.
Ja. Und er wurde zu Unrecht hingerichtet. Was auch wieder einfach so ein kleiner Fakt ist, der super schön ist, weil es in Skype ja dann zu der Begebenheit kommt, dass Ruffy die goldene Glocke aus der Stadt findet, deren Wahrzeichen war das Wahrzeichen von Chandora. Und sie eben läuten will. Und sogar Nami aus seiner Crew, die sehr goldgierig ist, aus ihrer persönlichen Vergangenheit, sagt ihr, er hat nämlich so eine riesige Goldkugel an seinem Handgelenk eingeschmolzen, wo sie dann auch meint, ja, Ruffy, was willst du noch mit der goldenen Glocke? Du hast doch genug Gold. Und wo er meint, nee, dass er die Glocke läuten will, und dann schreit er so richtig laut, Nolan hat nicht gelogen, und schleudert währenddessen seine Goldkugel gegen die Glocke, nur um ihn wissen zu lassen, dass sein Vorfahre recht hatte. Das ist sehr schön. Oh ja, und ich sprach vorhin schon was zu dir. An 822 wurde Tequila Wolf in Auftrag gegeben und wird gebaut. Weißt du, was Tequila Wolf ist?
Nö.
Das kommt immer nur so am Rande vor. Das ist eine riesige Brücke, die einmal um die gesamte Welt gebaut werden soll, um alle Inseln zu verbinden. Und die wird seit 700 Jahren gebaut, einfach nur von Sklaven und Piraten, die gefangen werden, und Regimegegnern. Die werden einfach zu Zwangsarbeiter gemacht und bauen diese Brücke. Und als Bartholomäus Bär die gesamte Strohhut-Crew aufteilt, landet auch Robin auf dieser Brücke und wird dort versklavt. Das kommt nur so ganz im Rande, weil sie nicht wesentlich später von den Revolutionären befreit wird, die immer wieder Tequila Wolf überfallen, um die Leute zu befreien. Denn die Revolutionäre sind neben den Piraten und dem Regime, also der Marine und der Weltregierung, die dritte Größe,
Ja.
deren Anführer Ruffys Vater ist.
Genau, und diese drei Größen bilden so die große Balance so.
Genau, dieses große Machtdreieck. Es gibt auch innerhalb der Piratenwelt so ein sogenanntes Machtdreieck, nämlich es gibt eben die normalen Piraten, dann gibt es die Shichibukai, also die sieben Samurai der Meere, und die vier Kaiser. Man könnte meinen, inzwischen sind es fünf, weil sich Ruffy langsam in Kaiserstatus erarbeitet hat, aber es waren ursprünglich immer vier Kaiser. Und das duldet die Regierung auch einigermaßen, weil die Kaiser ihre jeweiligen Handelsregionen und so überwachen und so dafür sorgen, dass da nicht nur Sodom und Gomorra herrscht und nicht alles vom Krieg zerstört wird, weil die halt selbst nicht vom Abzweigen. Also es ist eine sehr mafiöse Struktur, wo die Regierung eben das Kriminelle in einem gewissen Maß duldet, damit nicht komplettes Chaos herrscht. Und die sieben Samurai der Meere sind halt sieben sehr starke Piraten, die zu diesem Titel ernannt werden und obwohl sie Piraten sind, dadurch diplomatische Immunität genießen, aber auch in Kriegsfällen dazu genötigt sind, der Regierung beizustehen. Da gibt es auch sehr ikonische Charaktere wie Mihawk Falkenauge, dem stärksten Schwertkämpfer der Welt, und das Ziel von Zorro, dem Vize-Captain der Strohhut-Piratenbande und dem stärksten Mann nach Ruffy, ist es ja, der stärkste Schwertkämpfer zu werden, der dann auch seine erste Niederlage gegen Mihawk einsteckt. Also seine erste Niederlage in der Serie. Er hatte zuvor
Ja,
schon mehr als
genau.
100 Mal verloren, wie man später erfährt,
Ja.
gegen seine direkte Rivalin Kuina,
Richtig.
die durch einen Sturz von einer Treppe starb. So wird gesagt.
Ja.
Das glauben auch viele Fans nicht, weil man ihren Leichnam nie gesehen hat. Und es die These gibt, dass sie quasi sich jetzt als Mann versucht und niemand weiß, dass sie eine Frau ist,
Okay.
um eben nicht von den Leuten stigmatisiert zu werden.
Ja, irgendwann kommt raus, dass Mihawk eigentlich Queener ist oder so.
Das wäre sehr krass. Es gab mal die These, die ist jetzt leider eigentlich eine relativ widerlegt, wenn man ihn gesehen hat, dass es gibt den Shogun auf Kano Kuni, also der Hauptstadt von Wano Kuni, der ein sehr starker Schwertkämpfer ist und quasi die rechte Hand Kaidos, dass das Kuina ist.
Okay.
Und dass sie ihren Tod dann vorgetäuscht hat, um wegzuziehen, weil ihr Vater, muss man auch sagen, der Lehrmeister von Zorro war und Zorro aber quasi mehr mochte als Kuina, weil er halt wusste, dass Kuina aus physischen Gründen irgendwann nicht mehr mithalten können wird, wenn sie sich eben zu einer Frau entwickelt. Also das ist. Es sind auch so gesellschaftliche Themen, die One Piece manchmal sehr gut persifliert, oder persifliert ist zu viel gesagt, einfach sehr gut aufgreift und auf seine Weise verarbeitet. Gerade auch Rassismus wird durch die Fischmenschen sehr stark
Ja, das
thematisiert.
stimmt, ja.
Denn Ruffys, übrigens der Beginn von Ruffys Leben, also nicht von Ruffys Leben, sondern von Ruffys Piratenkarriere, beginnt im Jahr 1522 in der One Piece Welt. Und erst im Jahre 1322, also genau 200 Jahre vorher, wurden Fischmenschen als individuelle Individuen anerkannt und als Menschen. Vorher galten sie auf dem gleichen Standpunkt wie Fische. Und auch noch heute im Sabaody-Archipel gibt es das Auktionshaus, wo Fischmenschen gerne als Sklaven an den Meistbietenden verkauft werden, bei den
Genau,
Weltaristokraten.
bei der Weltadministration, die.
Die Nachkommen der 20 Personen, die im Jahre 702 nach dem verlorenen Jahrhundert die Weltregierung gründeten und deshalb einfach als übergeordnete, gottgleiche Menschen gelten, die man nicht angreifen darf und die sich belieben, Menschen und Fischmenschen als Sklaven halten und auch gerne mal in Gladiatorenkämpfen zu ihrer Belustigung nicht gegeneinander antreten lassen. Ja, gibt es ja auch eine sehr schöne Szene, nachdem Don Carlos auf Okta einen Fischmenschen, der inzwischen befreundet ist, mit den Strohhüten schießt und Ruffy darauf so wütend ist und man darf den nicht mal im Weg stehen, dann ist man schon dem Tode geweiht und Ruffy schlägt ihm einfach die Fresse ein.
Stimmt, das
Ja.
hatte ich glaube ich sogar gesehen. Ne?
Das war auf dem Sabaody-Archipel, das
Ja.
war halt kurz vor dem
Ja, kurz vor Timescape.
gar nicht so kurz vor dem Timeskip, denn danach kommt ja noch das ganze Marineford, fällt mir gerade auf. Das war kurz
Stimmt.
bevor die alle getrennt werden.
Schon das erste Mal Sabaody-Archipel. Ne?
Es gibt Sabaody-Archipel vor und nach dem Timeskip. Timeskip ist für alle, die nicht so Anime-Firmen sind, die gucken das wahrscheinlich nicht, aber trotzdem, es wird gerne Animes gemacht, wenn man merkt, okay, wenn der ist, wir, es wurden Leute eingeführt, die einfach übermächtig sind im Vergleich. Und wenn der Protagonist sich wirklich glaubwürdig auf deren Niveau hochkämpfen muss, dann wird der Anime 10.000 Folgen haben. Deshalb wird ein Timeskip gemacht, das heißt 2 Jahre quasi, die man jetzt nicht im Einzelnen sieht, sondern nur ein bisschen paraphrasiert und ein bisschen was gezeigt wird, wie die Charaktere trainieren. Und danach sind sie halt auf einem ganz anderen Niveau. Was nicht die schlechteste aller Möglichkeiten ist.
Das stimmt.
Gerade weil es bei One Piece ja schön gemacht wurde.
Ja.
Sie verlieren gegen Bartholomäus Bär, der hat die Tatzenfrucht und ist deshalb, wie sein Name auch heißt, so stark, dass er sie einfach über die gesamte Crew über die halbe Welt geschlagen hat. Also einfach quasi wie teleportiert, aber sie wurden nicht teleportiert, sondern sind einfach wirklich von dannen geflogen. Auf verschiedenste Orte, die aber er wirklich vorher akribisch ausgesucht hat. Also er kann das Ganze so gut, dass er die Leute nicht wahllos irgendwo hinschlägt, sondern genau da, wo sie landen sollen.
Nicht ohne Grund ist er einer der sieben Samurai.
Ja. Und das war quasi seine letzte Mission, die er machen durfte, bevor ihm sein Gedächtnis rausgenommen wurde und er nur noch als wissenschaftliche Hülle dient. Denn er ist ein Cyborg, an dessen Körper Dr. Vegapunk operiert.
Okay, was mit ihm direkt passiert, wusste ich noch gar nicht.
Okay, das wurde zu dem Zeitpunkt schon genannt, aber vielleicht hast du das nicht ganz mitbekommen. Er ist nicht mehr so, in der Form vorhanden mit Gedächtnis und Bewusstsein und all dem. Aber es gibt auch immer die These, dass Dr. Bartholomäus Bär war ja einmal einer der höchsten Revolutionäre. Deshalb gibt es die These, dass Dr. Vegapunk auch eigentlich ein Revolutionär ist und dass die ganzen Pazifisten nur für die Weltregierung gebaut werden, damit sie irgendwann auf Knopfdruck umgeschaltet sind und sich alle gegen die Weltregierung wenden.
Oh.
Es wird auch gesagt, dass Dr. Vegapunk dem wissenschaftlichen Standard der One Piece Welt 800 Jahre voraus ist.
Ja, passt ja. Also jedes Mal, wenn die Marine mit irgendwelchen neuen Erfindungen kommt, dann ist es ja immer auf ihn zurückzuführen, so.
Vegapunk hat auch, da warst du noch nicht, aber ich denke, das ist auch ein bisschen Spoiler, also generell ist der ganze Podcast hier ein
Ja.
Spoiler, hat mit Sanjis Vater
Ja,
zusammengearbeitet.
das hatte ich
Ah,
gelesen,
okay,
ja.
sehr schön. Und das ist auch eine gute These, dass sie zusammen das Buch der Teufelsfrüchte geschrieben haben,
Ah,
weil das
okay.
auch erklärt, warum Sanji das als Kind
Genau,
gelesen hat.
Sanji kennt das, ne?
Sanji kennt das und das ist eigentlich extrem krass, weil das so gut wie keiner kennt,
Ja.
aber Sanji kennt das und Blackbeard auch.
Hm.
Denn Blackbeard, so der Hauptantagonist der Serie, wusste deshalb, dass Thatch, der war Blackbeard, war unter Whitebeard. Whitebeard galt zu seinen Lebzeiten als der stärkste Mann der Welt. Und Blackbeard war eben einer seiner Kommandanten. Und dann hatte Thatch die Finsternisfrucht gefunden und Whitebeard hat ihn daraufhin umgebracht, weil er sich immer träumt hat, diese Frucht zu haben. Und Blackbeard ist der einzige Mann, der einzige Mensch, das einzige Wesen bislang, kann man sagen, das mehr als eine Teufelsfrucht hat. Und eigentlich gilt es als unmöglich, weil die Seelen der Teufelsfrucht ineinander kämpfen und es gibt verschiedene Thesen, wie das möglich ist. Eine davon ist, dass Blackbeard, weil er die Finsternisfrucht hat, einfach die anderen Sachen absorbiert in kompletter Dunkelheit, weil er Whitebeards Leichnam die Erdbebenfrucht unter einem Tuch geraubt hat. Eine andere These ist, dass Blackbeard, weil der hat so einen Körper wie so ein dickes Fass, dass er quasi mehrere totgeborene Zwillinge in seinem Körper hat und die Frucht aufnehmen. Und das ist auch zurückzuführen, dass Marco an einer Stelle sagt, dass Blackbeard wegen seines komischen Körpers mehrere Früchte hat.
Okay.
Und eine andere These ist auch wieder, dass er als erstes die Flusspferdfrucht gegessen hat und weil ein Flusspferd vier Mägen hat, in jedem Magen quasi eine Frucht ist, weil es eine Coverpage gibt, in der er auf einem Nilpferd sitzt.
Ja,
Ich
okay.
habe mich eine Zeit lang sehr, sehr viel in diese ganzen Theorien
Ja.
reingelesen. Zum Teil sind die wirklich gut, zum Teil auch etwas abstrus.
Aber das ist sowieso immer bei Fantheorien
Ja.
so.
Was eine sehr schöne Theorie ist, Akainu ist inzwischen der Großadmiral, der hat damals Ace getötet, dem Bruder im Geiste von Ruffy. Eine Szene, also wer da nicht geweint hat, hat kein Herz, sage ich. Also zumindest, wenn man wie ich und mein Kumpel Janik zu dem Zeitpunkt einfach One Piece nachgeholt hat, Zeit hatte und 20 Folgen am Tag geguckt hat. Denn da ist die Szene, da schmeißt sich, es geht 100 Folgen darum, Ace zu retten. Und dann schmeißt er sich vor Ruffy und wird durchbohrt. Nachdem er gerade frei war, es geht wirklich 100 Folgen nur darum. Das ganze Impel Down stellt sich Ruffy eine Ausbrechercrew
Ja.
zusammen, weil er ursprünglich da Ace rausholen wollte, aber Ace war schon weggekarrt. Dann reiten sie Ace hinterher, treffen mit ganz vielen Leuten. Ruffy wird auf dem Weg dahin mehrmals was umgebracht. Er kommt dahin, rettet Ace und dann wirft sich Ace vor Ruffy und stirbt dann doch, weil er eben von Akainu, dem Mann mit der Magmafrucht, durchbohrt wird. Und es gibt aber ein Feuer, was heißer als Magma werden können soll, so ein blaues Feuer, also rein in der Welt der Chemie. Und es gibt die These, dass Sabo, der Dritte im Bunde von Ace, Ruffy und eben ihm, bekommt dann später die Frucht, dass er die Frucht so erweckt, dass er in der Lage ist, ein Feuer zu produzieren, was heißer ist als Magma und damit Akainu besiegt. Und das wäre irgendwie sehr schön. Das ist eine
Ja,
schöne Theorie.
schön.
Weil Magma ist 5000 Grad heiß und es gibt ein Feuer, das 7000 Grad heiß werden können soll.
Dass Sabo die auch jetzt mittlerweile die Feuerfrucht hat, das wusste ich schon. Woher hat er die?
Dressrosa, da gibt es das Kolosseum. Und da gibt es diesen Kolosseumskampf und der Gewinner soll die Feuerfrucht bekommen.
Ja, aber warum? Also, ja,
Aber warum
wie
das
geht das?
gemacht wird?
Normalerweise gibt es doch jede Frucht nur einmal.
Ach, okay, das kann ich dir erklären. Sobald ein Teufelsfruchtnutzer stirbt, wandert die Seele aus dem Körper
Ah,
und
okay.
manifestiert sich wieder in einer Frucht.
Alles klar,
Also
gut.
quasi.
Wiedergeburt.
Genau, es gibt, also die Früchte sind niemals weg, sondern die reinkarnieren sich. Und es gibt auch wieder die Frucht, die Frucht, genau, wieder die Idee, weil es auf dem Schiff der Thousand Sunny, der Strohhüte, einen Orangenbaum gibt. In Anlehnung, weil Namis Stiefmutter Belmea Orangen gezüchtet hat. Bei Monets Tod, denn die waren auf einer Insel auf Pankasat, auf der nur Feuer und Eis waren, da war nichts mehr in Vegetation, dass sich die Seele in der nächstgelegenen Frucht manifestiert hat, nämlich in irgendeiner der Orangen. Und dass Nami die irgendwann für ein Power-Up isst, weil Nami ja mit Wetterkräften kämpft und eine
Ja.
Schneefrucht da passen würde. und Nami irgendwann mal Power-Up braucht, denn sie hat nur einen von Lysop gebastelten Stab, der zwar cool ist.
Also mittlerweile 9 gekriegt.
Ja, genau, sie hat mittlerweile 9 bekommen, aber ist immer noch nicht so stark. Es
Ja.
gibt einen sehr geilen Kampf auf Whole Cake Island, wo sie gegen Cracker kämpfen, der Keksoldaten erschafft und Nami mit Regen die ganzen Kekse weich macht und Ruffy die Kekse aufisst.
Ja.
Und dann wird er fett, also weil Ruffy ja als Gum-Gum-Mann auch immer dick und dünn variieren kann, und dann kommt die neue Form Gefier Tankman. Also One Piece schafft auch manchmal echt einen geilen Spagat zwischen einem clever, einem guten Kampf und auch ein bisschen abstrus.
Ja, genau, das ist halt.
Es tut mir auch leid, dass ich gerade so viel rumspringe übrigens, aber es gibt so viel da zu dieser Welt zu sagen, dass ich immer, wenn mir ein Punkt einfällt, der zu dem Thema passt, ihn einschiebe.
Es ist halt an sehr vielen Stellen, es ist genauso absurd wie jeder andere Anime oftmals auch, aber die nutzen halt die Absurdität, um was Cooles daraus zu
Ja.
schaffen. Das finde ich, das find ich ganz schön.
Es ist auch nicht absurd, um absurd zu sein, sondern es ist absurd, weil es in die Welt reinpasst.
Genau.
Das ist, es gibt, also One Piece kann auch alles super lustig und absurd, unfassbar episch und mega traurig. Also ich habe bei One Piece, glaube ich, bestimmt an 10 verschiedenen Stellen geheult wie sonst was. Denn zum Beispiel die Szene, die ich vorhin ansprach, wo die Strohhüte von Bartholomew Bär aufgeteilt werden. Also es ist, sie merken, sie können ihn nicht besiegen und die ersten werden wegteleportiert und Ruffy weiß ja nicht, was mit denen ist. Ruffy denkt erst, sie sind tot oder so. Und dann schreit einfach nur, lauft. Aber Bär kann sich auch teleportieren und schlägt einen nach dem anderen weg. Und Ruffy liegt am Ende, Ruffy, also das ist ein Kampfeswille, auch wenn er sozusagen dem Tod wesentlich näher ist als im Leben, nie gebrochen wurde, liegt weinend am Boden und schreit, warum konnte ich keinen von ihnen retten?
Ja.
Und die Folge heißt so, der letzte Tag der Strohhutbande. Und das ist die letzte Folge, die in dem Zyklus, wo ich Fernsehen gesehen habe, ausgestrahlt wurde.
Das ist gemein.
Und ich dachte, dann wäre One Piece vorbei.
Ja,
Weil es
das
keine
ist halt
weiteren Folgen
fies.
gab. Ich habe die Folge gesehen, am nächsten Tag die neue, ich dachte, oh mein Gott, wie geht's denn jetzt weiter? Und dann ging es wieder an den Punkt los, wo ich schon war. Und die wurden neu ausgestrahlt. Und ich wusste zunächst nicht, und das war Zeit, wo, also da war ich 11 oder 12, da war noch nicht so viel mit, also da gab es natürlich schon das Internet und wir hatten auch Internet, aber ich hatte keinen unbegrenzten Zugang und man war zu dem Zeitpunkt noch nicht so Mindset, die Dinge einfach nachzugoogeln. Ich dachte wirklich zunächst, also das kann nicht alles sein, ich habe auch gedacht, vielleicht irgendwie ist es bislang nicht weiter produziert oder sonst was, aber ich war mir unsicher.
Ja.
Dann habe ich, und deshalb habe ich die Stellen von Skype hier bis erstes Sabaody-Archipel 5 Mal am Stück gesehen, weil ich das so gut fand.
Das ist, die Serie hat auch ihren Reiz, also definitiv.
Ja.
Wie du auch schon sagst, also jeder Charakter, der auftaucht, hat halt wirklich eine Hintergrundgeschichte. Und das ist jetzt nicht so dieses, die sind auch alle unterschiedlich und auf ihre Art immer wieder besonders. Also sei es jetzt Zorro mit seiner Konkurrentin, die ihn immer wieder besiegt hat,
Ja.
dann stirbt und am Tag vorher er ihr noch das Versprechen gibt, irgendwann der Stärkste zu werden. Und
Nami, die eben von einer Stiefmutter genauso wie No Chico aufgezogen wurde und dann aber Along, der die Menschheit hasst, wie man später wird, aus einem sehr nachvollziehbaren Grund generell, eben eine Insel überfällt und versklavt und alle Leute ihm regelmäßig so einen Soll zahlen müssen und jeder, der es nicht kann, wird umgebracht und bei mehr, die Stiefmutter hat nur 100.000 Barry, aber braucht pro Person 50.000 und zahlt dann das für N'Giko und Nami und wird vor den beiden Augen einfach von ihm kaltblütig erschossen.
Ja. Wo ich doch ein Tränchen verdrückt habe, war bei Chopper mit Zorros
Ja.
Hintergrundgeschichte. Auch da wieder, das ist meine Lieblings-Zoranfrucht, weil also Chopper ist ein Werelch, aber nicht so, wie man jetzt zuerst denken würde, dass er ein Mensch ist, der sich in einen Elch verwandelt. Nein, es ist ein Elch, der sich in einen Mensch
Und
verwandeln
Chopper hat
kann,
die
weil er die
Mensch-Mensch-Frucht.
Mensch-Mensch-Frucht gegessen
Und
hat. Das finde ich auch,
genau.
das find ich einfach super geil.
Und was einfach mega random ist, Chopper war schon vorhin in seinem Rudel ausgestoßen, weil er eine blaue Nase hat.
Genau.
Ohne Grund. Und dann später kommt dann noch die Mensch-Mensch-Frucht und wird dann von allen nur als Monster behandelt.
Ja.
Weil er sich aus irgendwelchen. Vielleicht auch, weil Menschen in ihrem Phänotyp diverser sind als. Kann man so auch nicht sagen, es gibt ja sehr viele verschiedene Rassen, aber der Menschen. Allgemein natürlich sehr diversen Chopper verwandelt sich nämlich nicht einfach in den Menschen, sondern eher in so einen Mensch-Tier-Hybriden.
Ja.
Und deshalb galt er auf der Insel drum überall als Monster, bis sich hier Doc Vader seiner annimmt.
Genau.
Also das ist wirklich die für mich auch wirklich mit traurigste Hintergrundgeschichte,
Ja.
weil Doc Bader Chopper endlich wieder Lebensfreude bringt und ihn zu einem Arzt entwickelt und zu einem wirklich guten. Und Doc Bader sagt ihm, dass der Totenkopf das Symbol für alles Gute und für Abenteuer quasi bedeutet, weil er selbst mal Pirat war und eben für ihn die Totenköpfe, die ja jedes Jolly Roger, also jede Piratenflagge ziehen, für ihn was Positives bedeuten. Und dann sieht er, er sieht, Doc Bader ist sehr krank und sieht in einem Buch eine Pilzsuppe. Aber also, er sieht so einen Pilz, aber da ist ein Totenkopfsymbol drauf. Und er denkt, dieses Totenkopfsymbol wird ihn heilen. Und kocht ihn dann aus diesem Pilz eine Suppe, weil er denkt, das wird ihn retten. Und Doc Bader wird ihm nicht den Glauben an die Medizin, er hat unheilbare Krankheit und isst diese Suppe. Und nur damit Chopper nicht später rausfindet, dass er ihn umgebracht hat, geht er dann oben zu Regierungsgebäude, denn die Regierung ist in der Zeit auf dieser Insel sehr korrupt und lässt sich da von den Leuten erschießen.
Ist schon
Und hält davor noch die schönste Rede und schreit:
wirklich krass, ne?
Wann stirbt ein Mensch, wenn er von einer Kugel erschossen wird? Nein, wenn eine Suppe ist, die aus einem giftigen Pilz gekocht ist. Nein, ein Mensch stirbt, wenn er vergessen wird. Und dann wird, nee genau, dann springt er sich selbst in die Luft da vorne, vor den Soldaten.
Ja, also das ist schon alles
Ja,
sehr, sehr schön und sehr kreativ gemacht.
auf
Also,
jeden Fall.
ja.
Auch, wie sagte der böse König Warpol, der die Munch-Munch-Fähigkeit hat, er kann einfach Dinge aufessen und dann in seinem Leib quasi so Frankenstein-mäßig ein Hybrid daraus erschaffen von allem, was er am Tag gegessen hat. Und dann isst er auch zwei seiner Soldaten, die zu einem stärkeren Kämpfer zu fusionieren. Weil der eine einen sehr starken, klebrigen Afro hat und der andere Feuerpfeile und dann schießt er Feuerpfeile mit dem Afro, damit die Gegner kleben bleiben. Das war noch an
Also,
anderen Zeiten zu One Piece.
ja, das ist
Ja.
auch oft drum, ne?
Königreich drum.
Das ist auch alles der Chopper-Arc.
Wo Chopper dann in die Crew aufgenommen wird und Chopper ist auch einer meiner Favoriten. Das Problem ist nur leider, dass mit dem später für mich zu wenig gemacht wird. Der bekommt seinen, also der hat seinen Monster Point, das in einer super epischen Szene in Enies Lobby. Enies Lobby, da ist Robin entführt wegen eben ihrer Hintergrundgeschichte und weil sie die Poneglyphe lesen kann. Und dann sind sie dort und die CP9, eine Geheimregierungsgruppe, sind ihre Gegner. Und Chopper merkt, er kann seinen Gegner nicht besiegen, Kumadori. Und Chopper hat sogenannte Rumble Balls. Er hat nämlich verschiedene Arten, sich in menschliche Form zu verwandeln. Eine, die besonders schnell ist, eine, die besonders muskulös ist. So eine Form, wo er super dick ist und einfach sehr viel tankt und dodgt. Und weil das rumkugelt. Und wenn er drei Rumble Balls ist, wird er ein riesiges Monster und verliert die Kontrolle. Und da merkt er, okay, er hat keine andere Chance und verwandelt sich in diesen Monster Point. Und zu dem Zeitpunkt war das, wäre er mit dem Monster Point stärker als alle anderen aus der Crew, weil er dann Kumadori danach einfach one-hittet. Also, er muncht ihn einfach in den Boden. Und es ist auch sehr schön, wie sie Chopper wieder normal kriegen, weil Chopper in dieser Form einfach zwischen Feind und Freund nicht unterscheiden kann. Frankie schießt ihn mit seiner Luftdruckkanone einfach, also schießt ihn einfach ins Meer und er verliert halt seine Teufelskräfte. Und ist dann wieder der kleine Chopper und dann fischt Frankie ihn raus, weil Frankie ein Cyborg ist und schwimmen kann.
Ja, das ist auch noch so ein Ding, so diese, ja, auch da wieder, was ja in Animes auch gerne gemacht wird, so diese Mischung aus einer Welt, in der so nach unserem Weltverständnis so etwas wie technischer Fortschritt gar nicht geben kann, aber dann halt so was Selbstverständliches wie Cyborgs
Ja,
einführen.
aber der Ur-Frankie ist ein Cyborg, aber nicht auf technischer Ebene, sondern er besteht quasi nur aus Fleisch und Eisenketten. Wie die Eisenketten mit seinen Nervensträngen kumulieren sollen, ist mir zwar ein Rätsel, aber er hat in seiner ursprünglichen Form sehr wenig Technik. Also nichts mit später ist er dann sehr technisch, weil er eben nach dem Berg hinwegschlägt, in dem Labor von Vegapunk landet und sich dann mit Laserstrahlen allem verstärkt. Vor allem seine Nippellaser.
Ja, dann danach ist er wie aufgepumpt.
Ja, das ist mir viel auf das alte Design lieber, weil der alte Frankie wurde mit Cola betrieben.
Der neue?
Der neue, ich glaube, der neue ist. Weiß ich gar nicht, ich glaube nicht mehr mit. Ist der neue noch mit Cola?
Also er wird auf jeden Fall dann bei Vegapunk zwischenzeitlich umgerüstet,
Ja.
weil sie halt in so einer Eiswelt keine Cola haben, sondern Tee, wird er halt auf Tee
Ja,
umgerüstet und ist
genau.
dann eine Zeit lang erstmal so dieses British Understatement.
Ja,
So.
das machen sie auch so geil. Es gibt auch im Kampf gegen Eule kämpft Frankie auf dem Sabaody-Archipel die Szene, wo seine Cola-Flaschen leer sind, da ist ein Kühlschrank und Chopper wirft ihm Pflanzen zu. Aber erst ist es Tomatensaft und dann ist er wie so ein Landarbeiter und dann ist es so ein Selleriesaft und er ist irgendwie und macht so einen totalen Luschenschlag. Wird einfach weggeschlagen und schmeißt dann immer die Flaschen Chopper quasi gegen den Kopf, weil Chopper als Gesundheitsfanatiker und Arzt ihm halt nur gesunde Sachen geben will und keine Cola.
Ja, gut, dass er ganz Zwiebelsaft gekriegt hat, dann wäre er voll der Lauch gewesen. Verstehst du? Verstehst
Ja.
du?
Jetzt bin ich gerade voll raus.
So ein bisschen, ne?
Es tut mir auch wirklich leid, dass ich nicht. Ich wollte eigentlich sehr stringent den gesamten Anime durchgehen, aber ich komme immer wieder auf verschiedene Punkte und ich glaube, man muss auch viel drumherum erklären. Weil, also man muss es im Grunde gesehen haben, diese Welt bietet eben sehr viel.
Ja,
Auch sehr schöne Videospiele.
das kann sein.
OP Pirate Warriors 3 und Burning Blood habe ich sehr gern gespielt.
Hast du mal die Filme gesehen?
Ja, habe ich. Die letzten waren auch wirklich gut. Gerade bei Film Z. Auch Film Z ist die Story von Zephyr. Zephyr hat die drei ursprünglichen Admirale ausgebildet, also Aokiji, Kizaru und Akainu. Und der war auch ursprünglich von Oda geplant, also von dem Macher. Nur er hat gemerkt, ey, wenn ich den noch mit einbaue und das Ganze, dann wird der Anime zu lang, für den ist kein Platz mehr. Also hat der Toei Animation gesagt, hey, hier ist die Story, mach doch einen Film draus. Dann haben sie das gemacht und man merkt sehr stark, dass die anderen Filme sind nämlich nicht von ihm, die sind auch nicht Canon, aber dass der Film quasi als Canon gedacht ist. Und das ist auch ein wirklich guter. Ein paar andere Filme sind nicht so gut, gerade die ersten für mich. Weil also es gibt nämlich einfach Filme, wo die Story von einigen Charakteren also einfach nochmal neu erzählt wird. Also es gibt einen Film, der auch drum spielt und quasi die ganze Chopper-Story nochmal erzählt, aber halt einfach ein bisschen anders. Also da sind quasi bis auf Chopper fast schon die gesamte Crew dabei, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Und dann holen sie Chopper. Also der gesamte Drum-Arc, nur noch mit mehreren anderen und noch mit einem weiteren Gegner, nämlich Mapuls Bruder Mushul. Der noch stärker ist und so eine Pilzinfektionsfrucht hat. Gegen den kämpft dann Ruffy, während Chopper Vapor besiegt. Und irgendwie ist das. Es gibt so ein paar Filme, die ein bisschen weird sind.
Ja, aber auch das ist, finde ich, so ein bisschen anime-typisch. Also auch bei Dragon Ball ist es ja ähnlich, dass die
Ja.
da viele Filme haben, die einfach egal sind. Ein paar sind ganz cool. So.
Das erste Mal, als Beerus vorkam bei Dragon Ball, war doch auch in einem Film.
Sehr?
Beerus.
Virus. Ja, das
Ich
war.
glaube, im Deutschen heißt er Bills, oder?
Nee, heißt Virus.
Okay. Ich dachte immer mal, dass er Bills heißt, das eine noch Bills zu buchen.
Nee. Ja, das ist der Kampf der Götter, was sie dann in Dragon Ball Super
Ja.
zu den ersten 20 Folgen gemacht
Ja,
haben.
genau.
Was ich ganz gut finde.
Aber.
Ich weiß nicht, ob du mal auf Netflix gesehen hast, Dragon Ball Z und der Angriff der Bio-Kämpfer. Das ist halt totaler Quatsch. Also das ist wirklicher Quatsch.
Habe ich nicht
So,
gesehen, nee.
muss man machen, der geht auch in eine Stunde oder so. Das ist also, nee, nicht gut.
Ich habe auch jetzt noch mal ein, zwei One Piece Folgen wieder gesehen, und zwar die Folge, wo der Reverie-Arc beginnt, die der Rückblick noch mal von der Story von Vivi aus Alabasta ist. Und ich saß hier vor ein paar Stunden und habe noch mal Rotz und Wasser geheult, weil die ganzen Stellen mit Vivi irgendwie so herzerreißend sind und Ruffy ist eher, also so wie von Goku, ein ziemlicher Blödel und ist kindisch, verspielt, peilt auf den Ernst der Lage nicht, ist ein mega starker Kämpfer, aber absolut kein Stratege, was einen manchmal schon fast aggressiv machen kann. Gerade wenn man wie ich absoluter Fan von Trafalgar Law ist, mit dem er später eine Allianz bildet. Und Trafalgar Law so der Ultrastratege ist. Und Ruffy dann einfach das Pendant zu ihm ist, ne? Der einfach irgendwie, weil ihn irgendjemand außer sauer macht, auf ihn zurennt und dann angreift, obwohl ihre Strategie darin bestand, unerkannt zu bleiben. Ich habe meinen Faden verloren. Wie begann ich meinen Satz?
Wie Art oder
Ja, genau, und da gibt es eben die Stelle, wo Vivi will halt, also es gibt halt in ihrem Land eine Revolution und und dann halt so einen Bürgerkrieg und sie will, dass niemand stirbt und will sich am liebsten dafür opfern. Und Ruffy sagt ihr, dass das nichts bringt, nicht möglich ist und dass ihre Freunde ihr helfen werden und sie will nicht, dass ihre Freunde ihr Leben riskieren. Und das war wieder eine sehr, sehr schöne Szene.
Ja, oder auch wo sie dann, als es dann wirklich zum Krieg kommt zwischen der Revolutionsarmee und halt den ja, Stadtgardisten, wo sie dann oben im Glockenturm
Ja.
steht, es ist dann seit Jahren das erste Mal wieder regnet
Ja.
und ja, sie dann wirklich so das ganze Land zusammenbrüllt, dass sie da so Kämpfe aufhören hören.
Ja, genau die Szene, weil der.
Das ist halt und echt schön, ne?
Die Szene, die war dann nicht immer davor, das ist ja diese riesige Bombe, die Crocodile platziert hat, um im Grunde alle möglichen Leute dort umzubringen. Und Peru mit der Falkenfrucht die Bombe dann schnappt und in den Sonnenuntergang, also in die Sonne fliegt, und nur um die Bombe von allen wegzubringen und dort oben alleine mit der Bombe explodiert. Die Szene hatte sehr was von Batman The Dark Knight Rises.
Ja.
Wobei, also die One-Piece-Szene war deutlich vorher, aber.
Irgendwie besser.
Ja. Wobei, was
passender, sagen wir so.
Was mich gestört hat, war nur, dass Peru überlebt hat. Das fand ich schlecht, denn die Bombe war gemacht, um alle Leute umzubringen, aber ein Dude, der quasi, also neben der Bombe, ja, neben
der Bombe ist sitzt.
Und der jetzt nicht sehr, sehr stark, also der für den damaligen Zeitpunkt stark ist, aber die Bombe sollte alle Leute umbringen, auch in 5 Kilometer Entfernung. Dann sollte die Bombe auch stark genug sein, um diesen Dude umzubringen. Er war jetzt keiner der Übermächtigen dort. Ja. Ich bin einfach nur ein muskulöser Dude, der sich in Falken verwandeln konnte. Und so, also als Falke war muskulös, als Mensch gar nicht so sehr. Das hat mich ein bisschen gestört.
Ja. Was ich mich immer wieder frage und auch bisher bei meinen halbherzigen Rechercheversuchen noch nicht auf ein Ergebnis gekommen bin, es gibt ja einige Namen, die das D in der Mitte haben. Also Goldie Roger, Monkey D. Ruffy. Was bedeutet das? Wo kommt das
her? Weiß man nicht.
Okay,
es gibt verschiedene Theorien. Das ist einmal für Dawn steht, also für quasi Sonnenaufgang und den Aufgang einer neuen Ära. Das ist für Devil steht und auch verbunden ist mit den Teufelsfrüchten. Das ist, ja, und sowas, dass es für Destiny steht oder für Destroying. Es ist noch nicht raus, wofür das D steht. Aber man weiß, dass alle, die ein D tragen, einen sehr schicksalhaften sehr, sehr schicksalhaft miteinander verbunden sind und dass es einige Leute auch lieber ihr D geheim halten. Denn Trafalgar Law heißt ja eigentlich Trafalgar die Water Law.
Ja.
Und als er das dann so nebenbei erwähnt, und da zu dem Zeitpunkt war er bei Doflamingo, meinte, dass das Doflamingo nie erfahren darf, dass er ein D im Namen hat, weil Doflamingo ihn dann für seine eigenen Zwecke missbrauchen würde.
Ja.
Und es gibt so ein paar Leute, wo man sich denkt, warum haben die gerade das D? Zum Beispiel Hogwarts die Sauro. Ich weiß nicht, wer das ist. Das ist der Riese, der damals Robin gerettet hat und sie auf dieses Boot gesetzt hat. Der hat ein D im Namen und man weiß nicht, warum gerade der.
Oh.
Aber so wie ich Oda kenne, wird das auch noch eine richtig krasse Background-Story.
Ja, haben. Ansonsten ja irgendwie so die komplette Familie von Ruffy halt.
Ja,
und, so,
und von Gold Watcher.
Ja, genau. Also
sind nicht miteinander verwandt.
Das ist ja...
Monkey D. Ruffy, Monkey D. Gar, Monkey D. Dragon.
Monkey D. Dragon, genau, dann
Puma D. Ace.
So, ne, das ist ja.
Goldie Roger. Ist ja nicht Gold Roger, ja, sondern Goldie Roger.
Genau.
Ja. Das ist ja auch so schön gemacht, weil Gold Roger für so einen Piraten passt.
Ja.
Aber sein Name ist Goldie Roger. Ja, es gibt so ein paar Trafalgar, die Waterlaw. Und es sind, glaube ich, so, ja, Puma D. Rouge, also die Mutter von Ace.
Hm. Ja. Also ich vermute einfach mal, dass Oda auch schon weiß, woher das kommt.
Ja, bestimmt.
Aber halt in seinem stillen Kämmerchen da sitzt und sich darüber freut, dass es sonst keiner weiß.
Es gibt Sachen, die er zum Teil vor, also deren Aufklärung, deren Reveal so 500 Folgen später kam. Auch die ganze Geschichte mit der Befreiung der Fischmenschen durch Fischer Tiger, der auch die ganzen Sklaven von Mary Joa befreit hat und dann aber später sehr stark verletzt wurde und gestorben ist, weil sein Körper sich gegen das Blut der Menschen gesträubt hat. Also sein Körper hat die Bluttransfusion nicht angenommen. Ja. Und dann ist er gestorben. Und daraufhin ist Arlong so ausgerastet und hat die Menschen versklaven wollen. Er war auch zwischenzeitlich im Gefängnis, Arlong, weil er einfach in eine blinde Raserei losgerannt ist und Menschen umgebracht hat und dann aber von Borsalino gestoppt wurde, der später Admiral Kizaru wurde. Denn das sind alles nur quasi Namen. Kizaru ist gelber Affe, Aokiji ist blauer Fasan und Akainu ist roter Hund.
Ja, das passt ja auch ein bisschen zu den Teufelsfrüchten.
Das ist ein Zufall.
Teufelskräften, die sie haben.
Genau. Kizaru kennt es, er hat eben die Logia-Frucht, dass er die Kraft, die Funkelfrucht heißt, also sich in Licht verwandelt, Akainu eben in Magma und Kizaru hat die coolste mit Eis. Also ich fand Eis immer so, wenn es so elementare Dinge gibt, immer am coolsten. Und das finde ich auch bei Aokiji, zumal Aokiji der coolste von den allen ist, denn es gibt ein sehr fast philosophisches Konzept in der One-Piece-Welt, nämlich die absolute Gerechtigkeit. Und die Verfechter der absoluten Gerechtigkeit, dann eben der Zweck heiligt alle Mittel. Und wenn man Zivilisten opfert, um Piraten zu bekämpfen, ist es das wert. Und es gibt Leute, die das nicht so sehen, wie eben zum Beispiel Aokiji, der dann ja auch nachdem Akainu, der neue Flottenadmiral wird, aus der Marine austritt, weil er meint, unter dem Mann diene ich nicht. Sowas fand ich sehr cool. Und die hatten einen Kampf auf Pankara, der 10 Tage ging. Und quasi, wo sich Aokiji irgendwann aufgab, aber der fast unentschieden war. Und Aokiji ist Eis und Akainu ist Magma, weil die beide haben mega viele Narben. Also man hat sie davor und danach gesehen. Davor komplett unvernarbt und danach hat Aokiji einen Arm verloren. Und Akainu hat so eine riesige Narbe über den Hals. Das ist so ein riesiges X. Das ist auch sehr cool.
Die Serie hat, also bei Star Wars ist ja bekannt, dass George Lucas was gegen, ich glaube, linke Hände hat, weil in fast, also für fast jeder wichtige Charakter verliert mindestens einmal eine Hand. Oder hat was gegen Arme.
Ja,
Ja,
Shanks.
Shanks, Trafalgar Law.
Ja.
Dann der, also es ist halt wirklich immer mal wieder, dass irgendjemand der Arm fehlt danach.
Wobei der von Law ja nur temporär fehlt.
Ja.
Das ist, also über den Kampf muss ich auch noch reden. Der Kampf war viel Law gegen Doflamingo. Ja, auch also mit so das Epischste vom Epischsten war. Schon allein, man muss wissen, die Hintergrundstory von Law, also Law ist einer meiner, ist so mein absoluter Lieblingscharakter und der lebte auf Prevence. Und in diesem und Prevence war halt so ein Arbeiterort, wo irgendwann gefunden wurde, und wo ganz viel aus solchen Minen Mineralien gewonnen wurden und irgendwann kam aber raus, dass da auch so ein super giftiger Pilz ist und die ganze Bevölkerung vergiftet. Man wundert sich schon, warum so viele krank werden. Aber weil die Stadt eben so fleißig geschippt hat, wurde das vertuscht. Und dann ist der ganze Ort irgendwann kontaminiert gewesen, alle wurden erschossen. Also auch da wieder wurde ein Genozid vorgenommen und da war Law der einzige Überlebende. Und nur weil und dann kam eben zu Doflamingo, er wusste, er hat noch so 3 Jahre zu leben als 10-Jähriger oder nicht mal ganz, als 9-Jähriger und wollte in 3 Jahren einfach noch so viel Chaos und Mord stiften, wie es geht, weil er einfach nur einen Hass auf alles hatte. Und da hat ihn aber der Bruder von Don Quixote de Flamingo, nämlich Don Quixote Rocinante, gefunden. Don Quixote de Corazon. Rocinante war der Vater, den Flamingo zu dem Zeitpunkt schon umgebracht hatte. Und Corazon hat ihm dann quasi, also denn der hatte die Lautlosfrucht und hat dann die Operationsfrucht gestohlen und sie Law reingezwängt, damit Law in der Lage war, durch seine Operationskraft sich selbst zu heilen. Und so hat Law dann überlebt. Und für diesen Raub und für diesen Verrat ist Corazon dann umgebracht worden von seinem eigenen Bruder. Das ist auch eine super epische Szene, weil er eben die Lautlosfrucht hat und Law ist in dem eingesperrt in der Kiste und hämmert dagegen, weil er nicht will, dass Corazon für ihn stirbt. Und Corazon steht da und sagt, er ist weg, er ist frei und wird dann von seinem Bruder 5-mal in die Brust geschossen und liegt dann neben dieser Kiste, in der Law ist und denkt, ja, ein bisschen muss ich noch leben, damit man ihn nicht hört. Ja, und stirbt dann dafür.
Krass.
Ja, ey, das ist auch nur. Und dann, ich zeige dir danach mal ein AMV, was einfach nur wunderschön zu dem Thema ist. Also ein AMV, für alle, die es nicht wissen, ist ein Anime-Musikvideo, wo halt in der Regel ein episches Lied unter Szenen gelegt wird, um deren Epik zu untermauern. Denn dann kämpft halt eben Law so 15 Jahre später gegen The Flamingo. Und man sieht ihm wirklich an, wie sehr er ihn hasst. Der sonst so strategische Mann, der quasi bereit ist, sein Leben zu opfern, nur um diesen anderen umzubringen. Weil er damals halt Corazon erschossen hat und ihm erst eine Zukunft gab, um ihn sie dann wieder zu nehmen. Das ist ein sehr krasser Kampf.
Ja.
Wo Law und Ruffy eigentlich auch so eine ultimative Strategie hatten, die Ruffy leider schon am Anfang verpulvert, weil er ausrastet, nämlich greift Ruffy Law an, aber Law hat eben diesen Operationsraum, das ist quasi eine blaue Kuppel, die er schafft, die jetzt so transparent ist und darin kann er gewissermaßen Gott spielen. Und Law tauscht mit einem Fingerschnipsen seine Position mit der von Flamingo, woraufhin Ruffy halt mit seinem Redhawk voll in Flamingos Magen schlägt, nicht in Laws. Und das halt eben nur so eine Sekunde vorher. Das war eigentlich so ihre Strategie, dass Ruffy seinen stärksten Schlag auf ihn puncht, aber eben diese Idee haben sie dann schon am Anfang des Kampfes verpulvert. Und am Ende hat Law sein Gamma Knife, nämlich erschafft einen Raum, der über die gesamte Insel ist, der so groß ist, dass man sein Ende nicht sieht, deshalb wusste und dafür musste er seine eigene Lebenszeit verkürzen. Das wird auch gerne in One Piece gemacht, dass Leute ihre Lebenszeit verkürzen nur für ihren ultimativen Move. Das macht Ruffy auch an anderer Stelle. Also durch die Hormone von Ivankov,
Ach, ja, stimmt,
die
ja.
zweimal sein Leben um 10 Jahre verkürzen sollen. Und an der Stelle macht er dann eben sein Gamma Knife, womit halt Flamingo nicht gerechnet hat, weil er eben das Gamma Knife quasi er zerschneidet, nur mit so einem Plasma, das er selbst erschafft, die Organe von Flamingo. Aber Flamingo hat die Fadenfrucht und näht sich wieder zusammen. Ja.
Ein Flamingo ist auch einer von den wenigen, oder ich glaube bisher der einzige, von dem man es wirklich weiß, dass er seine Teufelskraft zum Erwecken gebracht hat, ne?
Man weiß, dass Flamingo seine Teufelskraft erweckt hat. Im Impel Down gibt es ein paar Tiere, also ein paar.
Ja, aber da ist es ja nicht bestätigt.
Ich meine, es ist bestätigt.
Also alles das, was ich gelesen habe dazu, dass es immer wieder vermutet wird, aber es ist noch nicht
Ich meine,
bestätigt.
das hat Oda mal im Databook Blue
Okay.
bestätigt. Das gibt, wenn manchmal so Databooks rausgebracht, wo Oda noch so ganz viele dann auf Theorien eingeht und noch so Background-Informationen gibt. Wo auch zum Beispiel sagt, dass Magellan, der Wächter des Impel Down Gefängnisses, nachdem die Leute da ausgebrochen wurden, suizidgefährdet ist. Weil er eben sein einziger. Magellan ist so ein sehr bulliger, mega starker Typ, also auch einer, der immer noch der stärksten in dieser ganzen Welt mit der Giftfrucht und der ist ein Sadist. Und er liebt es halt, den Verbrechern unter Verschluss zu halten. Das ist auch etwas, was ich sehr cool finde, wenn quasi so ein sadistisches Arschloch, aber halt unter der Flagge der Gerechtigkeit arbeitet. Das ist er absolut, nachdem er aber halt das Einzige, was er im Leben hat, nämlich die Gefangenen unter Verschluss zu halten, dafür sorgen, dass keiner von dem in die Freiheit gelangt. Dass ihm das nicht geglückt ist, bricht seine ganze Lebenswillen weg.
Ja.
Und Hannibal.
Hannibal.
Ja, Hannibal. Ich glaube, im Japanischen heißt er wirklich Hannibal. Der hat übrigens auch kein Verfechter der absoluten Gerechtigkeit ist.
Nee.
Es gibt so ein paar, bei denen es explizit gesagt wird, was ich immer cool finde. Einer von denen ist Hannibal, der halt nicht besonders stark ist, der so einfach so einen Pharaonen-Kopfschmuck trägt und mit einem Dreizack kämpft. Ja, es gibt. Ich mochte den Gefängnisausbruch sehr gerne, weil diese Truppe so random zusammengewürfelt wird, nämlich Fleet, Ruffy, aus dem Impel Down Gefängnis, dass er selber eingebrochen ist. Durch die Hilfe von. Der Piratenkaiserin, wie sie genannt wird,
Boah,
Boa
Hancock, ja.
Hancock, und er flieht zusammen mit Jinbei, einem ehemaligen Shichibukai, also einem der ehemaligen sieben Samurai, einem Fischmenschen, der ein Wahrhai ist und wirklich stark, zusammen mit Buggy dem Clown, seinem ersten Gegner, der im Impel Down gelandet ist und der später ja sogar zu einem der sieben Samurai schafft. Ja, weil Buggy einfach so viele Leute um sich schart.
Okay, ja.
Er hat halt super viele Leute beim Marineford kennen, wo er auch war, kennengelernt
Ja.
und bekommt einfach so eine riesige Crew und kann selber, ist selber immer noch sehr schwach, aber hat sehr viele starke Verbündete, die
Ja.
stärker sind als er. Und das ist irgendwie sehr cool. Dann zusammen mit Sir Crocodile, wie gesagt, dem ersten richtig harten Gegner von Ruffy, mit der Sandlogia-Frucht, den ich auch super cool finde, weil es im Impel Down diese richtig geile Szene gibt, wo die Soldaten eben sofort die Gewehre laden und die zerschießen und man sieht, wie die Kugel seinen Kopf durchbohrt, aber die Logia-Früchte Nutzer bestehen dann eben aus dem Element und der Kopf schließt sich, also das Sandgebilde schließt wieder seinen Schädel und man sieht dabei so ein dämonisches Grinsen, was sich wieder zusammenfügt. Und es gibt eben auch Seestein, was genauso funktioniert wie Meerwasser, da meinen sie, wir müssen die Seesteinkugeln benutzen, bevor sie die laden können. Benutzt er seine Sandfähigkeit, das kann er nämlich auch, um allen das Wasser auszusaugen und in ihre gesamte Flüssigkeit zu entziehen. Ja, und dann brechen sie, nur auf einer Tür schwimmend, brechen dann Despawner, Buggy und Ruffy flüchtet mit Ivankov und Inazuma kurz vorher auf einem anderen Weg und also die treffen sich dann später wieder auf dem Schiff, aber die fahren vorauf nur auf so einer Tür. The Crocodile, Despawner, der ehemals Mr. One war aus der Barock-Firma, also dem ehemaligen Piraten, wie nennt man das, Konglomerat?
Ja.
Ja, von The Crocodile und eben Buggy, die sind auf dieser Tür und Jinbei ist dann runter und schleudert die dann mit einem Wassergeysir über die Mauern des Gefängnisses hinweg.
Jinbei ist auch Großmeister des Fischmenschen-Karate.
Ja.
Insofern könnte man sagen, dass das so ein bisschen
Teufelsfruchtkonter ist.
Wasserteufelsfrucht ist, weil die nutzen ja explizit Wasser, um gegen Teufelsfrucht zu kämpfen.
Ja, es gibt auch Fischmenschen mit einer Teufelsfrucht.
Ja, echt?
Jack.
Stimmt, Jack ist einer, ja,
Jack,
richtig.
aber auch davor eine Fischmenscheninsel, Thunderdecken.
Stimmt, Thunderdegen, ja, richtig.
Thunderdecken mit der Zielzielfrucht.
Ja.
Und der ist ja auch tot. Der wurde ja umgebracht von hier, wie heißt er noch? Hoodie Jones. Das hat die Frage jetzt, ob Lysop irgendwann mal die Zielzielfrucht bekommt. Es gibt super viele
Ja,
Theorien.
würde ich so.
Woody Jones so ein krasser Fischmensch war, der sich einfach mit Drogen noch mehr aufgepumpt hat und an Erdenken hat dann seine Zielgruppe benutzt, um an die Arche Maxim, ein riesiges gestrandetes Schiff, was auf der Fischmenscheninsel, also 5000 Meter unter dem Meer, gekentert ist, auf die zu werfen. Also dieses Schiff ist so groß wie die gesamte Fischmenscheninsel und das also wie die halbe Fischmenscheninsel und was Ruffy dann eben mit seiner mit seinen Gum-Gum-Fäusten innerhalb einer Luftblase wieder nach oben prügelt. Mit der Elefant-Gun.
Ja, stimmt, die Zielfrucht ist ja alles, also wenn er sich ein Ziel ausgesucht hat
und es berührt hat.
Ja, genau, ist egal, was er wirft, es trifft auf jeden Fall. So.
Und das hat er halt benutzt, um Shirahoshi zu terrorisieren und einfach Äxte nach ihr zu schleudern, weshalb sie sich nur im Turm versteckt hat. Shirahoshi ist nämlich eine der antiken Waffen, nämlich Poseidon. Sie kann nämlich alle Seekönige herbeirufen und befehligen.
Ach so? Okay.
Shirahoshi ist die antike Waffe Poseidon. Weil sie die Kraft hat, alle Seekönige, was wie gesagt riesige Seeungeheuer sind, zu
beschädigen. Shirahoshi ist doch diese.
Ist eine riesige Meerjungfrau. Ja,
die, also die Prinzessin da, ne? Die
absolute gigantische Meerjungfrau-Prinzessin, die aber super ängstlich ist. Also eine der mächtigsten Figuren der Geschichte, aber super ängstlich.
Die eine sehr lustige Fluchtszene mit Ruffy zusammen hat, wo sie in ihren zahmen Hai oder Wal oder was ist das?
Das ist ein Hai.
Reinkriecht und er sie dann rausschmuggelt, das finde ich toll.
Ja, genau, weil dann auch er versteckt sich quasi in ihrem Hai und dann so will gerade Woody Jones den Neptun, ihren Vater, köpfen und dann springt er aus dem Hai raus und tritt Woody in die Wand.
Ja.
Aber der Arc war auch nur, das war ja der erste Arc nach, so wirklich nach dem Timeskip und der Arc war in erster Linie da, um zu zeigen, wie stark die Strohhüte alle geworden sind.
Ja, fand ich aber okay. Also fand ich auch richtig. Es hat einen ja schon interessiert. So. Man wusste, okay, irgendwas hat sich verändert.
Brook hat,
was jetzt genau?
Brook hat eine super Szene, denn Brook ist der hatte die Totenreichfrucht zu Lebzeiten gegessen, dann ist Brook gestorben, aber seine Seele ist dann aus seinem Körper rausgegangen und wieder in seinen Körper hinein und er hat quasi ist so eine Second Chance, diese Teufelsfrucht. Das Ding ist so, dass sie in einem sehr neblichen Gewässer, nebelhaften Gewässer gestorben sind und seine Seele hat seinen Körper auf dem Schiff 3 Jahre nicht wiedergefunden. Deshalb war nur noch Knochen von ihm über, als irgendwie davon. Deshalb ist er ein Skelett.
Oh, super geil, ne?
Vor allem, weil sie ihn halt im Bermuda-Dreieck bei der Thriller-Bark treffen und dann, oh mein Gott, ein Skelett, ja, ihr wisst ja, dass ihr Schatten gestohlen werden, dass ihr ein Skelett bin, hat nichts damit zu tun. Aber sein Schatten wurde ihm auch gestohlen von Gecko Moria. Und deshalb konnte er noch nicht mal ein Sonnenlicht und war dazu verdammt, 50 Jahre im Bermuda-Dreieck rumzuschiffen.
Ja.
Sein Schatten wurde nämlich Ryuma gegeben, einem Zombie, denn Gecko Moria kann Tote wiedererwecken, der den Schatten von Brook hatte, indem er die Schatten in die Leichen pflanzt. Und mit dem gestohlenen Kitetsu aus Wano Kuni, einem sehr starken Schwert, was irgendwie an Gecko Morias Hände gekommen war, was er eben diesem Zombie gegeben hat, was dann nach dem Zoro Ryuma besiegt bekommt. Und jetzt gerade auf Wano Kuni halt so eine Thematik ist, weil das halt eben ein sehr heiliges Schwert eigentlich ist, was vor Jahren von Wano Kuni gestohlen wurde und was Zoro einfach so mit sich führt.
Ja.
Und Ryuma soll damit zur Lebzeit mit einem Schwert stark einen Drachen getötet haben. Was Zoro ja später auch schafft. Auf Punk Hazard. Da läuft so ein Drache rum, den Zoro einfach.
Okay.
Um ihn zu essen.
Ja, natürlich.
Aber das war jetzt auch nicht so ein Drache im Sinne von übermächtiger Drache, sondern mehr so ein pummeliger Kollege.
Das finde ich da halt auch so schön, dass du sämtliche Art von Flora und Fauna hast. Und es ist halt okay, es ist normal, das gehört dazu.
Ja, das ist auch gerade cool, denn Nami stirbt ja kurz vor drum fast, weil sie das 5-Tage-Fieber hat, denn sie erkrankt durch den Stich eines Insekts an einer Krankheit, die eigentlich ausgestorben ist, aber auf Little Garden ist halt eben noch alles sehr prähistorisch und das war im Jahre, so, ich muss es kurz wiederfinden, wann ist es ausgestorben, so 100 Jahre davor wird die Krankheit nämlich eigentlich, im Jahre 1422, wird die Kestia-Fliege ausgerottet, aber eben nicht auf der Garden, weil da es noch sehr prähistorisch ist. Und dadurch kriegt sie dann 5-Tage-Fieber. Und das erfährt man außerdem bei, dass es die Krankheit eigentlich nicht mehr gibt, nur auf der Garden eben noch. Wo auch Boogie und Woogie seit bald 100 Jahren kämpfen darum, wer den größeren Seekönig erlegt hat.
Ja.
Also, ja.
Bei den Riesen, ne?
Ja, das sind zwei Riesen. Und das kommt zum Beispiel auch erst 200 Folgen später wieder, oder ich glaube 150, bei Enies Lobby, weil da die ganzen Riesen dienen nämlich der Weltregierung, wo die eigentlich eine Piratenbande waren. Und dann fragen sie auch, ja, warum macht ihr das? Ja, und meinte er, ja, sie haben unsere Kapitäne gefangen genommen, aber wenn wir ihnen 1000 Jahre dienen, wollen sie sie wieder freilassen. Und dann unsere Kapitäne Boogie und Woogie, dann meinte er so, ja, die haben wir auf den Garten getroffen. Und dann macht Lüster ihre Lachen nach und überzeugt immer die Riesen, dass sie reingelegt wurden. Und dann wenden sich die Riesen gegen die Weltregierung.
Das ist ja sowieso ganz oft so, dass sie irgendwelche Leute treffen. Ist ja auch hier bei. Ah, wie heißt dieser Riesenwal?
Labu.
Genau, Laboum. Und da ist ja noch einer dabei, der mit zu der
Kokos.
Crew. Genau, der gehört ja mit zu der Crew von Brooke.
Krokus? Nein. Krokus gehört zur Crew von Gold Roger. Kokos.
Aber Brooke kannte den doch auch.
Ja, weil die da vorbeigekommen waren und Laboum hatten sie auf ihren Reisen gefunden, aber Laboum war nicht dafür bereit, mit auf die Grand End zu gehen und deshalb haben sie Laboum an dem Leuchtturm gelassen bei Krokus und meinten, in 3 Jahren kommen wir wieder. Und dann meinte Krokus zu den Strohhünen, 200 Folgen, 52 Folgen bevor sie Brooke treffen, dass das solche Ganoven waren, die Laboum einfach im Stich gelassen haben. Was Krokus halt nicht wusste, ist,
Ah, genau,
dass
so
alle
war das,
unterwegs
ja.
gestorben sind, außer
Ja.
Brooke, der halt nicht aus dem Nebel raus konnte.
Dann war Labun derjenige, der eigentlich mit zu Brooks Crew gehörte.
Laboum
Ja.
gehörte eigentlich zu Brooks Crew, weil das war die Rumba-Piratenbande, eine Musikanten-Piratenbande, die. Denn Piraten sind ja nicht alle so böse, wie manche sich Piraten vielleicht vorstellen, sondern ihr Markenzeichen auch, dass sie sogar weinende Kinder zum Lachen bringen können, weil sie so viel musizieren und so fröhlich immer sind. Und so hatten sie eben auch dieses Walbaby mitgenommen, also das schwamm neben ihnen her, weil es Brooke aufgrund seiner runden Kopfform für seinen Vater hielt. Also konnten sie da nicht mitnehmen, haben es dann bei Krokus gelassen. Und da waren es eben mehr als 50 Jahre und Krokus war der Schiffarzt von Goldie Roger.
Stimmt, so war das auch.
Ja, das ist, was ich auch sehr witzig finde. Und was auch so witzig ist, er heißt Goldie Roger, seine rechte Hand hieß Silvers Rayleigh. Und sie treffen ein weiteres Crewmitglied auf Wano Kuni namens Scopa Gabban. Und wer ein bisschen Englisch kann,
Ja.
der weiß, dass Scopa Bronze heißt.
Kupfer,
Ja, also.
ne? Ist halt Kupfer oder
Co genau,
Bronze.
Kupfer Bronze.
Ja. Ja.
Das ist A.
Ja, ist eine sehr, sehr interessante Anime-Serie auf jeden Fall.
Definitiv. Hast du einen
Und
Lieblingscharakter eigentlich? Oder einen
ja.
Lieblingsarc, einen Lieblingskampf? Alles, ich will alles wissen.
Also von
Erzähle mir
dem,
von
was
dir.
ich bisher gesehen habe, ist halt Impel Down und Marineford ist halt schon einfach super
Ich
geil.
liebe gerade Impel Down.
Es sind halt beides mega epische Arcs so. Impel Down ist halt, du lernst halt in sehr kurzer Zeit sehr viel über die Welt und über die ganzen Zusammenhänge und Kräfte und Menschen und was ist in dir was. Das finde ich halt ganz cool. Ja, und oh Gott, Marineford ist halt so, das ist halt das erste Mal, wo wirklich alle aufeinandertreffen, die vorher irgendwie was zu melden hatten, so, ne?
Ja, Marineford finde ich auch gut, das ist keiner meiner ersten Favoriten. Das sind nämlich, also mein Lieblingsarc ist Skypiea, einfach aus nostalgischen Gründen. Danach käme bei mir Punk-Hazard. Finde ich super cool. Punk-Hazard ist nach dem Timeskip eben diese Insel, wo sie in Caesarcon kämpfen. Und ich mag es einfach, dass da so verschiedene Gruppen, das liebe ich immer, sich so neu aufteilen und neu zusammenfinden. Und dann kämpft er ja noch am Ende. Also erst kämpft ja Trafalgar Law gegen Smoker und Tashigi und zerlegt die einfach immens. Und dann kämpfen aber Smoker und Trafalgar Law zusammen gegen Vergo. Weil Vergo ein ursprünglicher Kamerad von Smoker war, der aber eigentlich zu Doflamingo gehörte. Und Vergo auch damals Law als Kind fast umgebracht hat. Und Law hat damals als Vertrauensbeweis, als er dann zu Vergo kam, meinte, hey, ich ergebe mich quasi euch, sein Herz gegeben, hat es aber in einem geeigneten Moment ausgetauscht. Also, beziehungsweise bekommen sie es dann. Dann will am Ende Caesar das Herz von Law noch zerstechen, aber es ist das von Monet. Und gerade will Monet die Insel kontaminieren und alle außer Caesar mit dem Gift umbringen. Aber dann sticht Caesar sie, weil er glaubt, Laws Herz zu haben. Und rettet so aus Versehen alle.
Oh. Ja, und Arlong fand ich halt auch cool.
Ja, Arlong ist definitiv auch ein sehr cooler
Ich
Arc.
finde das sehr gut.
Weil es auch, da ist ja Zoro davor von Mihawk fast umgebracht worden. Und schlitzt da aber trotzdem Octahype auf und Octa schwimmt dann runter, um Ruffy im Wasser zu töten. Und Und dann meint Zorro so, Zorro wird hochgehoben, an der Kehle gepackt von Arlong und meint so, röchelt, mit so einer Verwundung hätte man nicht kämpfen sollen. Oder hätte man sich dieser Gefahr nicht aussetzen sollen und lacht dabei noch. Dann meint Arlong, was das für ein Idiot, der sich selber auslacht, wenn der Tod bevorsteht. Dann guckt ihr nicht, ich habe nicht von mir gesprochen, sondern von Okta. Und dann sieht man, das ist die letzte Szene in der Folge, wie Okta im Meer auf Ruffy zustimmt und auf einmal die Wunden durch den Druck in der Tiefe aufreißen. Das Blut rausströmt und Oktor ohnmächtig wird.
Ja.
Das war eine sehr epische
Ja,
Szene.
schon.
Was ja super Sinn ergibt, dass die Wunden durch die veränderten Druckverhältnisse im Wasser dann aufreißen.
Ja.
Was sehr seltsam ist bei Oktor, was nicht erklärt wurde, ist, dass Oktor beim ersten Treffen weiblich ist und später maskulin. Beim ersten Mal sagt er Zorro sie und später ist es
Stimmt.
mein Freund Oktor. Und Oktor hat eine maskuline Stimme.
Ja, das ist richtig.
Die haben einfach mal, ohne irgendwas zu sagen, auch das Geschlecht gewechselt.
Ist das nicht?
Ich weiß nicht, ob Tintenfische das können.
Hm.
Ich meine, manchmal.
Unmöglich ist es nicht. Also
Ich habe mich auch schon mal
bei so
gefragt.
Weichtieren.
Ja, ist auch übrigens schön. Es werden ja auch immer in jedem Manga-Band gibt so eine Seite mit Fanfragen, die Oda beantwortet. Und eine Frage war: Haie haben nämlich zwei Penisse. Ob Fischmenschen des Typus Hai auch zwei Penisse haben? Und da ist dann Oda mit Ja beantwortet. Bedeutet, Arlong hat zwei Penisse.
Ja. Kann man jetzt mit dieser Information anstellen, was
Ich
man
lasse dich mit
möchte?
dieser Information einfach mal
Ja,
alleine.
genau. Ja, gibt es noch etwas, was unbedingt loswerden will?
Super viel und gleichzeitig nichts. Also ich
Mhm.
weiß, dass ich noch eine Stunde über das Thema schwadronieren könnte und dass mir immer wieder Dinge einfallen würden, aber das kann ich jetzt nicht alles reproduzieren. Ich kann noch kurz sagen, es gibt super viele tolle Charaktere, es gibt super viele tolle Kämpfe, es gibt ganze Arcs, über die man noch super viel sagen könnte. Es gibt den Thriller-Bark-Arc mit super vielen Zombies, wo der Kampf Lysop gegen Perona ist und Lysop besiegt sie durch Krabbelviecher, die aber nur aufziehbare Spielzeuge sind und eine Gummihammer, weil sie in Ohnmacht fällt. Es gibt der Chopper gegen Komodori, habe ich angesprochen. Es gibt Sanji gegen Bon Curry und Sanji ist halt so immer wenn eine schöne Frau sich gleich verliebt und wie paralysiert und Bon Curry hat die Transenfrucht und setzt ihn damit außer Kraft, dass er sein Gesicht immer das von Nami verwandelt und Sanji dann ihn besiegt, indem er blind kämpft, weil er nicht kämpfen kann, wenn er ihn
Ja.
dann mit Namis Kopf anguckt. Und davon gibt es super viel. Die Szenen, nachdem Ace stirbt, wo da dann im Windmühlendorf Garp kommt, der dann auf ihn losgeht und fragt, wie er das tun könnte, weil Garp der Opa von Ruffy ist und aber die Kreuzigung und er hat halt Ace und Ruffy großgezogen und quasi die Exekution von Ace zugelassen hat und dann meint aber die, ja, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, aus dem Windmühlendorf, mit der Shanks auch ein Kind hat. Ich komme gerade nicht auf ihren Namen, auf jeden Fall meint sie dann, siehst du nicht, dass es ihn am meisten quält und man wirklich sieht, dass das gab, also am liebsten nicht mehr weitermachen würde und danach ja auch die Marine seinen Job niederlegt, weil er das nicht mehr verantworten konnte. Es gibt super viele traurige, schöne Szenen, wo die Flying Lamp verbrannt wird. Viele Background-Story, die Background-Story von Franky, der unter dem Schiffbaumeister Tom großgezogen wurde, genau wie Iceberg. Und dann wurden Frankys Schiffe benutzt, um damit die Stadt anzugreifen, damit Tom als Verantwortlicher hingerichtet wird, weil sich Tom in einigen Kreisen keine Freunde gemacht hat, weil er die Schiffsbaupläne von Pluto hat, einen der antiken Waffen. Es gibt super viel, aber ich würde sagen, ich habe jetzt versucht, einen Einblick zu geben und darüber zu reden, was ich daran so liebe. Und jetzt bin ich auch gespannt und unfassbar nervös.
Ja, weil dieses Mal habe ich das Quiz vorbereitet. 15 Fragen an Gerrit. Und zwar sind das alles Wahr- oder Falsch-Fragen. Das heißt, ich werde Aussagen vorlesen und du musst mir dann sagen, ob wahr oder falsch. Und wenn du sagst falsch, würde ich gerne wissen, wie denn die richtige
Das hat
Variante
in der Schule
ist.
schon immer gehasst. Ja, dazu muss man sagen, also One Piece kenne ich mich durchaus mit aus und deshalb bin ich sehr nervös, weil ich schon mit Jens gesprochen habe, dass Jens dafür für mich ein Quiz vorbereitet, was ich sehr schön finde. Und natürlich war ich so fair, weil er es vorher nicht wusste und hat mich jetzt auch nicht extra nochmal mit Quizzen vorbereitet. Ich habe mir ein, zwei Sachen zur Historie durchgelesen, einfach nur, weil ich ja auch den Podcast strukturieren wollte irgendwie, also die Chance dazu haben wollte. Aber ich bin jetzt auch nicht explizit vorbereitet und deshalb sehr nervös, weil mir das Thema sehr wichtig ist und es mir sehr wichtig ist, hier gut abzuliefern.
Ja, also ich habe das Quiz selber zweimal gemacht. Das erste Mal hatte ich drei richtige. Beim zweiten Mal Das hat, also zweimal habe ich das gemacht und halt immer gegengecheckt nochmal. Und dann waren es 13. Also selbst dann noch nicht. Also ich konnte nicht alles überprüfen. Darum kann es sein, dass du mich da vielleicht nochmal berichtigst, aber na, wir gucken mal.
Okay.
Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Erste Aussage. Ruffy hat am 5. Mai Geburtstag.
Oh Gott. Das ist richtig.
Ja, das
Ja.
ist korrekt.
Ich wusste Anfang Mai und ich habe gedacht, dass du diesem Abend und das am 6. Mai Geburtstag hast, du sagst 5. Mai. Ich wusste erste Maiwoche.
Zornschwerter heißen Wado Ichimonji, Kitetsu der dritten Generation und Shuuzui.
Shuzui, wollte ich gerade korrigieren. Ich überlege gerade, ob das Kitetsu der dritten oder der zweiten Generation ist. Ich sage das richtig.
Das ist richtig.
Ja.
Also, das ist
wahr. Ich wusste Wado Ichimonji, Shuzui und Kitetsu. Ich habe auch vorhin schon von Kitetsu gesprochen. Aber ich wusste nicht, ob es der dritten. Ja, aber doch, es war der dritten Generation, was eins der 21 Königsschwerter ist. Nicht der sieben Drachenschwerter.
Das also ist eins der. Ein paar Sachen, die hier drin sind, darüber haben wir eben schon mal gesprochen.
Ja, sowas gibt es immer.
Ruffy hat eine Vivre-Card von Ace, obwohl diese verglühte bei Ace Tod.
Also, ich überlege gerade, wie die Frage. Also, er hatte eine Vivre-Karte von Ace, oder auch Bipol-Karte genannt. Und die, also, er hat sie nicht mehr, nachdem Ace gestorben ist, weil da verbrennt sie. Das ist eine ganz tragische Szene, wie man sieht, wie sie langsam verpulvert.
Okay. Das war nämlich eine, die ich nicht überprüfen konnte, weil ich die Frage auch total dumm gestellt fand.
Ja, die Frage ist mir seltsam gestellt.
Aber
ja.
Du hast auf jeden Fall recht, ja. Er hat eine von ihm bekommen.
Mhm. Das ja.
Nico Robin war mit 7 ausgebildete Archäologin.
Nee, also sie war 7, als sie, was heißt ausgebildete Archäologin, sie war ein Bücherwurm, aber sie hat jetzt, da war sie dann, ich sag nein.
Gut, weil, also auch die konnte ich nicht überprüfen.
Da war sie nicht ausgebildete Archäologin, sie war einfach nur ein Bücherwurm.
Ja, und durch ihre Frucht kann sie ja nicht nur die Arme, sondern auch andere Körperteile irgendwohin projizieren. Und darum hat sie, so hat sie es geschafft, hat ihre Augen
ja.
Mit zu den Gelehrten.
Stimmt, und die Ohren, deshalb wurde sie auch super gehänselt von allen,
genau.
Weil sie so als Monster galt.
Hat dadurch aber halt die Sprache von den Portugiesen
ja.
halt lernen können.
Ja, stimmt.
Sehr, sehr kurzem Alter. Von daher, naja, also sie wurde halt nie bewusst ausgebildet.
Genau. Das so. Konnte ich jetzt nicht wiedergeben, aber ich sage, hat er nein gesagt.
Brook lebt nur noch dank der Totenreifrucht.
Das ist richtig. Ja. Wie auch schon angesprochen.
Zorros Schwester hieß Kuina und ist tot.
Nein, Kuina war nicht seine Schwester, sondern eben die Tochter seines Lehrmeisters.
Und beste Freundin, genau.
Und beste Freundin, ja.
Ruffy setzte das Gear 4 erstmalig bei Doflamingo ein.
Also er hat es bestimmt vorher schon mal gemacht, um es zu trainieren, aber das erste Mal gesehen haben wir es ja gegen Doflamingo.
Korrekt. Der erste der sieben Samurai, den die Strohbande besiegte, war Captain der Thriller Bark.
Nein, der erste der sieben Samurai, die die Strohhüte besiegen, war Sir Crocodile und das war der Bösewicht auf Alabaster. Gekko Moria ist übrigens der
genau.
Der Thriller-Bark. Der zweite, den sie besiegen.
Sir Crocodile hat einen giftigen Haken.
Ja. Es gibt übrigens eine Szene, wo er sich mit beiden Händen eine Zigarre anzündet und das ist einfach ein Fehler von Oda.
Lustig.
Weil eine seiner Hand wirklich ein vergifteter Haken ist.
Sanji kämpft ausschließlich mit seinen Beinen, da seine Hände zu schwach sind.
Nein, Sanji kämpft ausschließlich mit seinen Beinen, weil er Koch ist und seine Hände als Koch heilig sind.
Also wirklich, also absolute 1:1 Wortlaute. Namis Tattoo verkörpert eine Windmühle und einen Baum.
Ich würde spezifizieren, eine Windmühle und einen Orangenbaum. Beziehungsweise erst hatte sie das Arm-Tattoo, dann hat sie sich das vor Wut zerstochen, also hat sich wirklich mit einem Dolch auf ihre eigene Schulter eingestochen und dann aus dem zerfetzten Haut hat sie sich ein neues Tattoo stechen lassen und zwar eine Windmühle, die in einen Orangenbaum übergeht.
Kann ich so nicht gelten lassen, weil es kein Baum ist.
Es sind, die Orangen hängen halt.
Du hast oben nur eine Orange dran.
Ja,
also
okay.
Windmühle und Orange ist die richtige.
Ja, okay. Die Orange hängt an der Windmühle. Man könnte sagen, dass das der Baum sein soll.
Ja. Es wäre ein sehr mickriger Baum.
Ja.
Also kann ich so nicht gelten lassen. Aber mach dir keinen Kopf, das war jetzt die erste Frage, die du falsch hast.
Ich finde nicht, dass ich die ganz falsch hatte, aber okay.
Also ist so falsch, Punkt. Nico Robin verletzte sich in der Schlacht auf Dressrosa.
Nee, Nico Robin. Ja, nee, ich wüsste nicht wo. Sie wird an einer Stelle angegriffen, aber dann wird sie beschützt von Bartolomeo. Mit einer Barriere. Ich überlege gerade, verletzt sie sich an irgendeiner Stelle? Ich sag nein.
Das ist ja einer von den Arcs, die ich noch nicht gesehen habe. Ich habe aber gelesen, dass sie sich da verletzt. Beziehungsweise halt auf jeden Fall verletzt aus dem Kampf rausgeht, zusammen mit Cavendish.
Sie kämpfen gegen, sie kämpft zusammen mit Bartholomew und Cavendish gegen, wie heißt der kleine Scheißer noch? Der mit so einem Heimer. Okay, dann
also,
erinnere ich das falsch.
Ist auf jeden, also sie ist auf jeden Fall verletzt. Ich weiß nicht, wie stark, aber verletzt ist sie. Law und Kit können sich nicht leiden.
Ja, doch, das stimmt. Sie haben sich auf jeden Fall bei ihren Begegnungen an. Also, sie haben sich alle drei angeflaumt: Ruffy, Law und Kit. Weil Law hat. Kit hat ihn angebrüllt: hey, hier, bleibt zurück. Und Law hat ihn angekackt: er soll ihm keine Befehle erteilen. Also, würde ich mal sagen, dass sie sich nicht leiden können.
Ja, es ist schwierig. Also, konnte ich jetzt auch nicht direkt überprüfen, weil zwischen der Beziehung zu der Beziehung wird nichts gesagt. Es gibt bloß halt sehr viele Szenen, wo sie dann noch zusammenkämpfen. Und
ja, es gibt Szenen, also, wo sie zusammenkämpfen, aber halt immer wieder kacken sie sich halt an, dass Kid sagt, hey, bleib zurück, die gehören mir. Und Law sagt, du sollst mir keine Fehler erteilen, bist du als Nächster dran.
Ja, also
ich habe diese Aussage so interpretiert, dass sie sich vielleicht nicht leiden können.
Ja, Sanji und Zoro machen das ja auch.
Ja gut, aber es gibt keine Szene, wo Law und Kid danach zusammen saufen gehen, wie bei Sanji und Zoro.
Ja, weil das halt keine Menschen sind. So, ne?
Ja.
Aber ne, ich... Also, ich, wie gesagt, ich konnte es nicht überprüfen, kann ich jetzt so nicht sagen. Bartolomeo und Kevin, also Cavendish, hassen sich.
Bartolomeo findet Cavendish gruselig, aber es, das sind so Fragen, also wer sagt, dass die sich hassen? Es wird an keiner Szene gesagt, Bartolomeo hasst Cavendish. Also Bartolomeo findet Cavendish gruselig, weil Cavendish ein verfluchtes Schwert hat und der Dämon Hakuba aus dem Schwert von Cavendish manchmal von Cavendish Besitz ergreift. Und dann eben ist Cavendish in Trance und Hakuba kämpft und das sieht halt super gruselig aus, weil dann Hakuba keine Pupillen hat und so einen dämonisch verzerrten Mund. Und da erschreckt sich Bartolomeo total, aber er sagt nicht, dass er ihn hasst. Deshalb sage ich, nein, wirklich, also kommt meines Wissens nach nicht vor.
Sie hassen sich nicht.
Ja. Also,
ich meine sogar irgendwo gelesen zu haben, dass Bartolomeo, also Cavendish in seiner normalen Form halt eigentlich total respektiert und auch bewundert.
Ja, genau, Cavendish ist nämlich Captain der Beauty-Piraten, ist so ein Schönling, aber eben Hakuba ist halt so eine dämonische Fratze, die halt ihm eben beiwohnt und die am Kampf rauslässt.
Gut, dann wollte ich die letzte Frage auch nicht mehr stellen.
Was war die letzte Frage?
Cavendish hat eine Teufelsfrucht gegessen und kann sich deshalb in Hakuba verwandeln.
Nein, es ist ein Dämon, der dem Schwert innewohnt. Genau wie auch in Zoros Waluigi Monji ein Dämon ist. Ist auch in Hakuba ein Dämon. Und auch das Schwert von Law soll dämonisch verflucht sein.
Ja, stimmt. Das haben wir auch gerade gesehen. Gut, also, die eine Frage mit Law und Kit nehmen wir mal raus. Dann waren es 14 Fragen. Du hast 12 richtige.
Ja!
Das ist doch ein sehr respektables Ergebnis.
Ja, ich bin glücklich und zufrieden. Ach, fucking Baum. Ja, gut. Ich hab, es ist halt so eine Windmühle und an dieser Windmühle oben. Ich weiß genau, wie das Tattoo aussieht. Ich könnte sogar sagen, wie es entsteht. Hängen halt diese Orangen dran.
Ja.
Ja, gut. Hätte ich aber explizit sagen sollen, dass es kein Baum ist.
Ja.
Sondern nur Orange. Ja, es hat, aber war sehr schön. Orange, ne? Es war sehr schön. Ich bin glücklich und zufrieden mit meiner Leistung.
Ja.
Vielen Dank fürs mir stellen. Ich bin,
gerne.
Jetzt kann ich
auch gleich. Gerne wieder.
Ja, sehr gerne. Ich mag das, haben wir so in den letzten Folgen für uns entdeckt. Und wir sind, glaube ich, beide gerade so ein bisschen im Quizfieber.
Ja, voll.
Wir haben uns auch letztes Mal, als wir uns hier getroffen haben, bei mir uns ein paar verschiedene Quizformate angeguckt. Von den Rocket Beans unter anderem. Damit haben wir sie wieder erwähnt.
Das war knapp jetzt.
Ja, fast eine Folge ohne Rocket Beans Erwähnung. Aber es ist wirklich wahr, wir haben uns eine Folge Nerd Quiz angeguckt. Das war sehr schön. Ich hoffe, dass ihr diese Folge sehr schön fandet. Ja. Hat eine Überleitung. Danke dir nochmal für deinen sehr schönen Cold Opener.
Ja, ich habe mich da auch sehr drüber gefreut. War eine sehr schöne Folge. Und ja.
Oh, ich muss noch eine Sache sagen.
Oh, jetzt.
Die deutschen Intros, gerade die ersten, meine Fresse, sind die gut.
Ja.
Das wollte ich, gut, dass mir das gerade noch eingefallen ist. Die haben unfassbar schöne Openings, die One Piece.
Das sind die One Pieces.
Ja, die One Pieces, die Stücke. Mhm. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören an alle. Und
genießt den Tag noch, bleibt zu Hause, bleibt gesund.
Ja, auf jeden Fall, genau. Denk dran, solange die Quarantäne und Ausgangsbeschränkungen walten. Haltet euch besser dran, damit wir alle möglichst bald wieder rausgehen können.
Und auch wenn die gelockert werden.
Ja, also wenn, ja? Wenn die gelockert werden, kann man vorsichtig mutiger werden. Man muss dann nicht direkt zu 30 in den Park rennen.
Genau, also das heißt nicht, dass die halt weg sind, sondern ansonsten haben wir nämlich den ganzen Salat wieder von vorne ganz schnell. Also ja.
Denkt ein bisschen mit. Ja. Mundschutz tut nicht weh, ich habe es selbst rausgefunden.
Ja, das ist richtig. Und an das Nervige daran gewöhnt man sich.
Ja, also gerade, also wenn jemand sich da beschweren kann, dann ist es entweder Jens als Brillenträger oder ich als Mensch mit einer sehr, sehr großen Nase.
Ja.
Weil tatsächlich Mundschütze zu nicht auf meine Nase passen, immer runterrutschen. Und wir schaffen das auch.
Ja, also, macht es gut, horridö.